Ja, es geht los. Das Herzklopfen setzt schon langsam ein. Endspiel gegen St. Pauli. Ja, eine riesenstarke Woche für den VfL Wolfsburg. Rückkehr zum Zinnenwappen. Natürlich alles Themen jetzt, die wir im Wölferadio besprechen.
Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero.
Oh, Schiebegei dazwischen! Schiebegei dazwischen! Kriegt den Ball, kann ihn erobern, aber es ist jetzt 1 gegen 1. Allein Richtung Tar unterwegs, geht Richtung Strafraum, versucht abzustoppen, hat die Kugel noch, bringt den Ball in die Mitte, das war Berg! Das war Fasten! Das ist Fasten! Das gibt's doch nicht!
Alleine vor mich! Kento Schiebegei setzt sich da gegen 4 Bayern durch. Und dann ist es Swanberg alleine vor mich und setzt den Ball vorbei am Torwart, rechts an den Pfosten.
Ja, das war die Riesenchance zum Ausgleich gegen den FC Bayern im Topspiel am vergangenen Samstag. Matthias Swanberg zielt zu genau und setzt das Ding dann an den Pfosten. Sonst hätte es vielleicht einen Punktgewinn gegeben. Hätte wahrscheinlich nicht so viel Auswirkungen gehabt aufgrund der anderen Ergebnisse von Pauli und von Heidenheim. Also wahrscheinlich hätte das Ding trotzdem gewinnen müssen, oder du musstest ja auch gewinnen am Samstag, um da ganz sicher zu gehen. Das wird uns auch sicherlich gelingen. Aber natürlich ist man als VfL-Fan in diesen Tagen voll Adrenalin. Der Verein ist aufgewacht, so möchte ich es mal sagen. Dieser Verein, der vor Wochen noch klinisch tot war, möchte ich mal sagen, mit ganz, ganz vielen unter ganz, ganz vielen Aspekten jetzt sozusagen von den Toten auferstanden, und dass wir überhaupt am letzten Spieltag noch die Chance haben, die Klasse zu halten über die Relegation, dass die Relegation noch ein Erfolg sein würde, das hätte wahrscheinlich vor Saisonbeginn auch gar keiner so richtig geglaubt oder für möglich gehalten, und jetzt ist es so, und das Ganze werden wir jetzt hier auch besprechen, und da habe ich mir wieder einen sehr, sehr guten Gast eingeladen, jemand, der ja gerade in dieser Phase noch einen Fanclub gegründet hat, und das ist Arthur Platz von den ja jetzt neuen Business-Wölfen, glaube ich, ist der korrekte Name. Grüß dich.
Ja, moin. Moin, Lenny. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier heute dabei sein darf.
Ja, wir haben uns letzte Woche auf der OFC-Versammlung getroffen, und da wurdet ihr sozusagen ja eingeführt, sozusagen mit der Übergabe der Fanclub-Urkunde. Und natürlich ist das immer eine ganz tolle Geschichte. Neben euch noch die Parlamentswölfe, auch nochmal mit einem gegründeten Fanclub. Und ihr sozusagen als diejenigen, die ja hauptsächlich auf der Haupttribüne zu Hause sind, im Ehrengast- und VIP- und Logenbereich, da kommen wir natürlich auch nochmal drauf. War eine sehr, sehr ereignisreiche Woche, würde ich sagen, Arthur, ne?
Definitiv. Du hast ja gerade gesagt, man könnte sagen, der VfL ist von den Toten auferstanden. Den Eindruck, dass wir gestorben sind, hatte ich tatsächlich spätestens gegen Hamburg. Da kann ich auch gleich dazu ein paar Worte sagen. Und wenn man bedenkt, wie die letzten Wochen sich dann doch entwickelt haben, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin euphorisch, aber zumindest bin ich etwas entspannter, so ein bisschen wie Eriksen, der jetzt auf das nächste Spiel guckt und sagt, Angst habe ich nicht, ich bin eher positiv gestimmt auf das Spiel in St. Pauli, und so geht es mir gerade auch. Also ich habe so die Angst, die Todesangst ist bei mir so ein bisschen entwichen, und so ein bisschen Hoffnung macht sich wieder breit.
Genau, und woran man das festmachen kann, ja, ich glaube, du hast schon ein paar Sachen angedeutet, aber wenn du das jetzt mal, bevor wir natürlich auch nachher nochmal auch auf deinen Fanclub eingehen werden, aber die Aktualität sozusagen gebietet es, ein bisschen auch darauf jetzt logischerweise zu gucken und zu schauen, wie präsentiert sich der VfL Wolfsburg aktuell und wie ist er auch gerüstet für das Endspiel dann auf St. Pauli. Fangen wir mal ganz einfach vorne an, und das Thema Wappen lassen wir jetzt auch nochmal raus. Rein das Sportliche, ja. Du hast gesagt, dass da hat sich ein bisschen was getan, von den Toten auferstanden. Woran machst du das insbesondere sportlich fest?
Ja, das ist eine gute, schwere Frage. Also für mich hat eigentlich das Thema gegen Augsburg angefangen. Da war so der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, wenn du das heute nicht gewinnst, dann ist, glaube ich, dann war es das, oder ist es ganz schwer. Weil alles, was danach kommt, ist nicht einfacher und die Spiele werden immer weniger. Und das sind so Spiele oder vermeintliche Gegner, die du eigentlich schlagen musst. Ich glaube, letztendlich, die Trendwende kann man schon mit Dieter Hecking, also für mich zumindest, einleiten. Und wahrscheinlich spätestens im Spiel gegen Union auswärts. Freiburg auf jeden Fall nochmal eine Stufe draufgesetzt. Ich glaube, wahrscheinlich wirklich Union, würde ich behaupten oder sagen. Ich muss mal gleich nochmal Revue passieren lassen, aber ich würde sagen, Union war das tatsächliche Spiel für mich.
Mhm. Was läuft denn jetzt anders auf dem Rasen? Also ist ja schon das ein oder andere Mal durchaus analysiert worden, aber was hat Dieter Hecking, wenn man das sozusagen als die Trendwende auch mit einsehen kann, am Ende kann man ja auf die Zahlen gucken, ja? Also ist, glaube ich, von den letzten 4 Spielen nur 1 verloren. Das war ja vorher irgendwie ganz anders, auch wenn es natürlich jetzt gegen die Bayern da die Niederlage gab, die ehrlich gesagt ja wahrscheinlich alle eingepreist hatten, ging ja mehr oder weniger nur um die Höhe. Aber was meinst du, was hat er gemacht? Oder was kreidest du ihm im positiven Sinne an?
Ja, wenn man das einfach sagen würde, ja, dann wären wir, glaube ich, alle 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland. Was mir spontan einfällt, sind so Aktionen, so Harakiri-Aktionen, à la Favre hoch die Hände Wochenende, der im Strafraum dann entsprechend den Ball per Hand spielt, wie ein Handballspieler. Oder auch ein DFB-Pokalspiel gegen Bremen, wo so wirklich Hanebüchen, also wir hatten eigentlich jedes Spiel, hatten wir so individuellen Fehler. Das ist
gegen Kiel, meinst du?
Ja, oder gegen Kiel, dann genau, gegen Kiel. Also A, die individuellen Fehler sind weniger geworden und abgestellt. Ich finde halt auch, dass wir kompakter sind im Sinne von kein Hühnerhaufen, wenn man es so ganz einfach und platt sagen möchte. Ja? Also es wirkt alles etwas koordinierter, etwas ruhiger. Ich persönlich fand Sousa schon vorher recht stark, also so von seiner Ausstrahlung. Die haben sich da halt irgendwie auch gefunden mit Eriksen im Mittelfeld. Das wirkt alles etwas aufgeräumter und stabiler, so für mich zumindest.
Mhm. Ja, definitiv, das kann man, glaube ich, auch sagen. Das geben teilweise auch die Zahlen her aus meiner Sicht. Ich würde es noch mal eine Stufe vereinfachen. Das sieht nach einem Plan aus. Das sieht tatsächlich nach einem Plan aus, an dem sich die Mannschaft offensichtlich langhangeln kann und ich sag mal, dadurch dann auch eine gewisse Stabilität generieren konnte, dass man, ich sag mal, jetzt eine relativ klare Stammelf, dass er die gefunden hat. Ja, also jetzt kann man noch überlegen, wenn er noch 2-3 Spiele mehr Zeit gehabt hätte, und vielleicht haben wir die ja jetzt noch die hinten dran sozusagen, das scheint, da gibt es ja eine klare Aufwärtstendenz in diese Richtung. Wo ich nicht ganz mitgehe bei dir, ist das Thema individuelle Fehler. Wir haben auch Samstag wieder einen Elfmeter verursacht. Ja, darfst du nicht, nur weil Kane den verschossen hat, heißt ja noch lange nicht, dass der nicht passiert ist. Also nach wie vor die Truppe, die am meisten Elfer verursacht in dem Sinne. Wir haben auch nach wie vor wenig Mittel gefunden. Die Bayern haben ganz anders gespielt, aber St. Pauli wird das, glaube ich, anders nutzen wollen am nächsten Spieltag. Nämlich das Thema Flanken und Standards zu unterbinden. Ja, also da segeln immer noch ganz, ganz viele letztendlich rein. Aber ich gebe dir recht, dass insbesondere Dieter Hecking mit seiner ruhigen Ausstrahlung und seinem planvollen Handeln, ja, dass der ein bisschen was reingebracht hat. Wo ich auch nicht ganz mitgehe, ist das Thema, also wir haben ja immer noch jede Menge Nebenkriegsschauplätze, die haben wir ja vorher auch schon gehabt, ja. So, und jetzt habe ich ja gedacht, dass das aufhört in dem Sinne, aber wir suspendieren immer noch 2 Spieler kurz vorm Spiel, ja, mit Amura und Paredes. Jetzt heute die Nummer, dass Marius Müller da suspendiert worden sein soll, ja. Das sind alles so Geschichten, wo ich sage, tut das Not, jetzt um auf Norddeutsch zu sagen, weil ich habe immer das Gefühl, da geht so ein bisschen der Fokus weg von dem, was die Mannschaft eigentlich braucht, jetzt insbesondere vor dem Spiel gegen Pauli. Was sagst du?
Gebe ich dir vollkommen recht. Die Suspendierung, da steckt man ja nicht drin. Ich denke, unterm Strich wird er das Richtige tun, da hat er entsprechend Erfahrung. Ich meine jetzt tendenziell eher auf dem Platz, oder meine Aussage war eher Richtung Platz gerichtet. Aber nach wie vor hast du vollkommen recht. Wir haben halt neben dem Platz auch noch jede Menge Hausaufgaben. Ich würde jetzt auch nicht dahingehen zu sagen, so jetzt wird alles gut und alles ist wieder in Ordnung. Da sind wir noch einige Schritte von entfernt. Und ich hoffe, das ist zumindest meine Hoffnung. Ich sehe aber auch, sag ich mal, so Anzeichen, dass sich die Verantwortlichen der Sache und der Lage bewusst sind und sagen, okay, jetzt müssen wir erstmal das Thema irgendwie über die Bühne kriegen. Und dann gibt es da durchaus noch Aufgaben, die zu bewältigen sind. Und da spielt der Kader mit Sicherheit auch eine Rolle im Sinne von, ja, einfach Spieler, Menschen, die halt mitziehen und halt keine Unruhe reinbringen, sondern halt, wie du gesagt hast, ja, der Fokus muss halt ganz klar im sportlichen Bereich liegen und wir dürfen uns da nicht mit irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen ja, die Energie einfach rauben. Ja? Die brauchen wir gerade wo ganz anders, hast du vollkommen recht.
Und ich war ja nach dem Spiel gegen die Bayern, war ich ja noch in der Mixed Zone Und habe da auch die Möglichkeit gehabt, mit dem einen oder anderen Spieler nochmal zu sprechen. Insgesamt, obwohl man ja 1-0 verloren hatte und obwohl die Lage nach wie vor dramatisch und angespannt ist, man klar, man wusste vorher, St. Pauli hat auch verloren in dem Sinne. Das heißt, uns konnte da jetzt ergebnistechnisch nicht so viel passieren, außer wir würden da jetzt von den Bayern abgeschossen werden und das ist nicht passiert. Aber das war schon eine relativ gelöste Stimmung, trotz einer 0-1 Niederlage und nach wie vor schwieriger Situation. Ich will jetzt nicht sagen, das war mir fast schon eine Spur zu locker in dem Sinne. Aber, und da kommen wir mal drauf, weil der von dir angesprochene Vinny Sousa sich auch mal geäußert hat, auch selten. Da hat er auch mal letztendlich was gesagt. Und ich habe ihn auch gefragt, was denn sozusagen sich geändert hat in den vergangenen Wochen. Also sprich, was hat denn Dieter Hecking mit der Mannschaft gemacht? Und da hat er Folgendes drauf gesagt. Ist auf Englisch, aber das werden die meisten wahrscheinlich auch verstehen, glaube ich.
What has changed between the team with the spirit in the last few weeks with the power? It's very, very different performance you do today.
Yeah, I agree. Yeah, the feeling different, but I hope...
It's difficult to say.
Yeah, it's difficult, changed. Of course, but I hope you have that feeling 8 months ago, you know. Yeah, but like I say, football, if you don't 100%, the football punch you. That's what happened.
Ja, soweit Vinny Sousa. Jetzt muss man das sich so vorstellen. Ich weiß nicht, wer den schon mal aus der Nähe gesehen hat. Also das ist ja eine richtige Kante, ne? Also der ist ja wirklich ein Modellathlet, muss man sagen, eher so eine Zehnkämpferfigur, habe ich so den Eindruck. So, und dann steht der da vor dir wie so ein Türsteher mit verschränkten Armen, aber einem sehr, sehr sympathischen und sehr, sehr lockeren Wesen. Also so dann doch dann so typisch Brasilianer in dem Sinne. Und wenn der dir dann sagt, ja, das haben wir ja eigentlich ganz gut im Griff soweit und das hat sich alles positiv entwickelt und wir haben uns da sozusagen gefunden, auch als Mannschaft, dann glaubst du dem das kurioserweise. Würdest du tatsächlich den Anführungsstrichen Aufschwung des sogenannten Fehleinkaufs, der ist ja auch schon betitelt worden im Laufe der Saison, auch wir waren im Wölferradio nicht immer gnädig, muss ich ganz ehrlich gestehen, in dem Zusammenhang, aber welchen Anteil hat denn Vinny Sousa in dem Zusammenhang?
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hattest gerade gesagt, die Stimmung war gelöst und ich kann dir sagen, ich habe mich dabei auch entsprechend ertappt. Für mich war es eins der besten ersten Halbzeiten, die wir hier die letzten Wochen gesehen haben. Und da im Nachhinein, ich glaube, einen Tag später, habe ich so darüber nachgedacht und gesagt, Moment mal, wir haben immer noch 1-0 verloren. Dass wir nicht 3 oder 4-0 verloren haben, wo man hätte da durchaus davon ausgehen können, mag man positiv sehen aufgrund des Torverhältnisses, aber letztendlich haben wir keinen Punkt geholt. Und wenn ich jetzt sehe, dass wir, also ich habe oftmals den Eindruck gehabt, dass man sich darauf verlässt, naja, gegen St. Pauli auswärts, das letzte Spiel, das Finale, dann machen wir es dann. Und spätestens gegen Gladbach, das Spiel war machbar aus meiner Sicht, hätte man, wäre Fahrradkette. Aber manchmal hatte ich den Eindruck, dass man sich zu sehr auf dieses Momentum gegen St. Pauli verlässt und sich denkt, das werden wir schon irgendwie über die Bühne bringen. So, und jetzt kommt auf einmal von hinten Heidenheim, die so gar keiner auf dem Schirm mehr hatte. Und wenn es richtig blöd läuft, dann liegen wir uns mit den Hamburgern in den Armen. Nicht vor Freude, sondern vor Tränen oder mit Tränen in den Augen. Weil uns Heidenheim nachher noch überholt hat. Also
ja, eine ganz merkwürdige Konstellation. Gebe ich dir auch vollkommen recht. Das ist auch so. Natürlich haben da die Geschichten rund ums Wappen da auch gleich nochmal mit reingespielt. Was so diese ja, Euphorie. Ja. Dann hast du gut ausgesehen gegen Bayern. Lief ganz anders. Ich meine, ganz ehrlich, du hast 3,04 Expected Goals zu 1,85 ja, bei Bayern gehabt. Also, dass du überhaupt auf 3 Expected Goals kommst, dann mehr als die Bayern insgesamt und dann machst du trotzdem kein Tor. Das ist ja schon mal bemerkenswert. Aber auch die anderen Zahlen, 3 Kilometer mehr gelaufen als die Bayern, dass wir da durchaus insgesamt gut ausgesehen haben, dass wir uns mehr Ecken rausgespielt haben und so weiter und so fort. Auch wenn wir jetzt bei Ballbesitz oder bei Zweikämpfen jetzt gegen die Bayern anders ausgesehen haben, auch die Passquote hätte auch besser sein können, aber das haben wir gegen Bayern auch schon ganz anders gesehen im Resultat. Und mehr Torschüsse zu haben, also einen mehr 17-16 als die Bayern, das ist ja schon mal eine insgesamt gute Leistung, glaube ich. Darauf kann man aufbauen. Ehrlich gesagt, mehr aber auch nicht. Oder wie siehst du das?
Genau, das sehe ich auch so. Wie gesagt, ich habe mich dabei auch so ein bisschen ertappt, mit Sicherheit auch getragen von der Euphorie rund um das Wappen. Das ist letztendlich zu wenig. Ne? Also im Abstiegskampf brauchst du jeden Punkt und das war halt wieder kein Punkt. Und ich habe gerade, während du die Frage neu formuliert hast, auch mal über das Strosa-Thema nachgedacht. Ich glaube, ich persönlich kann es nicht einmal im Spieler festmachen. Was ich aber an ihm immer gut finde oder gut fand und jetzt auch gegen München wieder gesehen habe, das ist einer, der stellt sich. Ne? Der bietet sich an, der will, der fordert und wenn er den Ball verliert und irgendwie beim Aus hingrätscht, um den noch zu kriegen und dann doch nicht kriegt, ärgert er sich halt. Ich habe von anderen gehört, ja, ist auch nicht gut, der bringt zu viel Negatives rein. Aus meiner Sicht ist es aber einer, der nimmt Verantwortung. Und ich glaube, in so einer Situation braucht der eine oder andere Spieler das, dass er den Spieler auch mal zu jemandem, den Ball zu jemandem spielen kann, der damit was anzufangen weiß. Und wie gesagt, mit Eriksen funktioniert das ja wirklich einwandfrei. Ja. Nichtsdestotrotz, um deine Frage zu beantworten, wir brauchen Punkte, ganz klar. Ah. 2 Punkte mehr, also.
Gut, am Ende werden wir jetzt 3 noch brauchen. Gehen wir vor. Und dass das überhaupt reicht für den Klassenerhalt, das ist ja ein Witz eigentlich so. Aber gut, ich sag's mal so, also um das Sousa-Thema nochmal abzurunden. Der gestikuliert mir noch zu viel. Ja, also ja. Der ist noch zu sehr mit allem drumherum beschäftigt. Ich glaube, wenn der noch konzentrierter wäre, ne, so nach dem Motto, dann würde da noch weniger anbrennen. Auf jeden Fall ist es nicht so. Ja, also er hat jetzt gezeigt, glaube ich, in diesen Bereichen, also es ist eine Grundqualität, die man ihm ja schon abgesprochen hat an verschiedener Stelle, ist vorhanden, so dass du tatsächlich jetzt obwohl es keiner, aber kaum einer noch für Möglichkeiten hat, tatsächlich diese Qualitäten nutzen kannst, um am Ende in der Liga zu bleiben. So, ob das dann reicht in der kommenden Saison, in welcher Form auch immer und vor allen Dingen in welcher Liga auch immer, das sei, will ich jetzt nochmal dahingestellt lassen, aber gestellt sein lassen. Aber am Ende glaube ich, dass man sich da jetzt stabilisiert hat und das hat auch was mit Vinny Sousa zu tun. Ja, nach dem Ausfall von Max Arnold, klar, logischerweise. Ja, auch da bleibst du, ne? Das muss man auch klar sagen. Ne?
Gar keine Frage. Also ich denke, vielleicht ist es nachher auch das nachher am Ende des Tages. Erstens ein Zeichen, dass die Mannschaft noch lebt oder dass noch Leute, die Emotionen auf den Platz bringen und leben. Das, was du gerade gesagt hast, ist genau was ich meine, was ich immer wieder höre, zu negativ, zu viel mit Gestikulieren zu tun. Aber wir hatten ja ich hatte phasenweise den Eindruck, das war etwas leblos. Und da finde ich persönlich, ich fand auch super gegen Gladbach war das, da ist die Hälfte der Bank aufgesprungen, weil sie mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht einverstanden war. Pemin Schwegler sitzt auf der Bank, der spricht mit dem 4. Offiziellen. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, endlich
werde
ich.
Ja, genau. Diese Lethargie ist weg. Da gebe ich dir recht. Diese Lethargie ist weg und das hat sich ein Stück weit auch übertragen. Und jetzt nochmal mit diesem riesigen Zeichen, weil dann würde ich an dieser Stelle auch unter das Bayern-Spiel sportlich da mal einen Strich drunter machen und würde natürlich auf das Ereignis schlecht hinkommen, dass der VfL Wolfsburg zurückkehrt zum Zinnenwappen. Und diese Situation, diesen Moment, den haben natürlich auch Jan Schildwächter und Volker Rechin bei Wölferadio Arena live kommentiert und in diese Atmosphäre, um da jetzt auch nochmal reinzukommen in dieses Thema, da nehmen wir euch jetzt nochmal mit bei Wölferadio Arena live, dieser Moment und die Rückkehr sozusagen zum Zinnenwappen.
Jetzt haben wir diesen historischen Moment erlebt.
Einmal sortieren.
Und ich sag's dir ganz ehrlich, also ich hatte Gänsehaut. Dieser Film, der Moment, wo so ein bisschen klar wird, um was es hier heute geht und was hier gerade passiert. Da unten die Kapos, die Nordkurve, da mit Jubel, Standing Ovation zwischendurch bei diesem kleinen Filmchen. Du hast mich gesehen in der Rolle des Papas, der mit seinem Sohnemann an den Elsterweg fährt, noch mit dem Zinnenwappen und dann später mit dem anderen, etwas schon älteren gewordenen, vom Spiel nach Hause jubelnd. Und dann gibt es am Ende eben genau dieses Bild des Fans, der seit über 20 Jahren dafür kämpft, dass die Zinnwappen zurückkommen. 2002, in dem Moment, wo die Fußball GmbH sozusagen aus dem Hauptverein rausgelöst wurde, hat man sich entschlossen, dieses neue Wappen zu kreieren und hat unterschätzt, was dieses Zinnwappen den Fans bedeutet, was für eine Symbolik dahinter steht. Die Stadt, eben einfach das Schloss mit den Zinnen, wie sich wiederfinden im Wappen unserer Stadt. Und jetzt mit der Tradition 80 Jahre VfL Wolfsburg und dann jetzt das Rückkehr des Zinnwappens an so einem Spieltag mit dem FC Bayern München zu Gast. Also ich finde, ein würdiger Rahmen und ich hatte wirklich eben komplett Gänsehaut.
Ja, es ist insgesamt ein Full-Circle-Moment einfach.
Ja, Arthur, wie hast du es empfunden? Einfach mal frei von der Leber weg. Wie ging es dir in diesem Moment, als dann der VfL Wolfsburg gesagt hat, so, das ist es jetzt und wir sind diejenigen welchen, die wieder zurückkehren zu unseren Wurzeln sozusagen?
Ja, unfassbar. Also ich bin schon lange beim VfL dabei. Das war wirklich wahrscheinlich einer, wenn nicht sogar der emotionalste Moment, zumindest für mich wiederum. Das ist ein Spiel, das ich nicht vergessen werde. Ich habe gar nicht gedacht, wie tief das so sitzt. Also ich hatte Tränen in den Augen tatsächlich. Ich stand im Ehrenbereich, habe mich umgeschaut und dachte, was passiert hier gerade? Ja? Und im Nachhinein dann mit den Menschen darüber zu sprechen, wie lange das geplant ist, dass sie das alle so lange, sag ich mal, unter Verdecke oder Verschluss halten konnten. Respekt und es tut einfach gut. Das ist auch so ein Punkt, der mir gefehlt hat in den vergangenen Jahren. Da ist ein Stück irgendwie Bodenhaftung, Identifikation für mich verloren gegangen. Ich muss sagen, das ist wirklich einer der schönsten VfL-Momente der letzten Jahrzehnte für mich.
Gut, da bist du wahrscheinlich nicht alleine. Ja, hat dich überrascht, also dass da Wolfsburg, insbesondere dann auch die Kurve drauf reagiert? Das war klar, aber es hat ja auch ordentlich, ich sag mal jetzt, gerauscht. Social Media, weit über die Stadtgrenzen hinaus. Elf Freunde hat dazu was gemacht, die ja sonst eigentlich kein positives Wort über uns verlieren. Also auch insgesamt, also bundesweit dann in den Medien ist dieses Thema ja platziert worden und man hat darüber gesprochen, dass der VfL Wolfsburg zurückkehrt zum Zinnenwappen. Wie beurteilst du das insgesamt?
Also insgesamt der richtige Schritt. Der eine oder andere wird sagen, überfällig. Ich glaube, in der jetzigen Situation muss man letztendlich sagen, also Sebastian Rudolph, mit Sicherheit nicht er alleine, aber mit auch er, machen das schon recht schlau. Also man holt sich dann einen Diego Benaglio zurück, um sich ihn an die Seite zu stellen, Fußballsachverstand dazu zu holen. Das war aus meiner Sicht damals einfach, also mindestens ein Schachzug, um sich wieder mit den Fans oder in Richtung Fans anzunähern. Den nächsten Schritt, das ist nochmal, na klar, outstanding. Das ist der Wahnsinn, dass das jetzt durchgezogen wurde. Man hat ja schon so ein bisschen durchhören lassen oder durchhören können, dass das Thema wieder zurückkommen wird. Ich hätte das eher zum Anfang der nächsten Saison erwartet, also sind wir nicht weit entfernt. Und dann gebe ich dir recht, oder habe ich auch so empfunden, Social Media war für mich voll, von spanischen Kanälen über deutschen Freunde war ich total überrascht. Ich habe mir Screenshots davon gemacht, weil es ja fast schon historisch, dass wir mal positiv wegkommen. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, wieder Marketingmaschinerie. Aber an der Stelle würde ich da nicht mitgehen. Mit Sicherheit spielt das eine Rolle, dass man sich da Gedanken hat gemacht, wie kriegen wir die Menschen wieder auf unsere Seite in der Region. Aber das ist für mich authentisch, fühlt sich richtig an und ist ja auch nicht, wie soll ich sagen, ist ja kein Retortenthema, sondern das ist ja auch wirklich unsere Historie, unsere Geschichte.
Ja, also definitiv, dass man das sozusagen jetzt nochmal hat durchschlagen lassen, weil die Historie war es ja schon immer. Ja, und ich habe an der Stelle ja immer gesagt, habe mich ja auch entsprechend auch in der Vergangenheit positioniert, weil dieser Konflikt so unauflöslich schien, habe ich gesagt, es ist mittlerweile fast schon egal, wie du das löst, aber dass uns sowas über 20 Jahre lang beschäftigt, dass das einen Keil in die Fanschaft treibt, in den Verein rein, dass das immer wieder zu Zoff und zu Ärger geführt hat, auch dann letztendlich mit den Verantwortlichen des Vereins und so weiter und so fort. Das kann es nicht sein. Und kommen wir vielleicht nachher auch nochmal zu sprechen, Sebastian Rudolph, den gerade angesprochen hast, aber auch Benaglio und auch die Geschäftsführung des VfL und die Fanvertreter haben sich ja am Sonntag nach dem Bayern-Spiel ja auch nochmal geäußert, beziehungsweise es gab ja eine größere Fanversammlung dann auch nochmal in der Arena, wo man genau auf diese Hintergründe nochmal eingegangen ist und diese Informationen nochmal gegeben hat. Wie kam das überhaupt zustande? Warum machen wir das denn? Oder warum haben wir das denn gemacht? Und ja, das Thema Marketing höre ich in dem Zusammenhang eigentlich echt gar nicht, weil eigentlich ist das viel, viel schwieriger, was der VfL jetzt gemacht hat, als wenn du eine, Anführungsstrichen, bestehende Marke, ja, wie jetzt mit dem Logo, einfach fortgesetzt hättest, so ungefähr. Und haben natürlich ganz viele Sachen reingespielt und ich war jetzt nicht beteiligt an dem Prozess, Prozess. Also der Lenny hat jetzt nicht die Zinnen wiedergebracht. Da haben andere sich viel mehr verdient gemacht um dieses Thema. Ich wusste aber, dass das kommt und war rund um 80 sozusagen schon mal aufgegleist sozusagen, dass es überhaupt Bestrebungen in diese Richtung gibt, womit wahrscheinlich keiner gerechnet hätte, so ungefähr. Und deswegen kann ich auch sagen, wenn es jetzt da irgendwelche Verschwörungstheorien gibt, man hätte das da in irgendeiner Form jetzt mal gemacht, um die Ultras da ruhig zu stellen im Abstiegskampf, damit da sichert man sich jetzt da die Unterstützung. Also wer das glaubt und denkt, der hat mal wirklich echt gar keine Ahnung, ja, was das angeht, weil das ein Prozess ist, der unwahrscheinlich langwierig ist und der ja gar nicht eigentlich zu realisieren ist in einem Dreivierteljahr, wenn man mal ganz ehrlich ist, dass der VfL das trotzdem gesagt hat, wir gehen das jetzt an und auch aus Überzeugung und auch alle, die da vorher dran gezweifelt haben, auch intern, die gab es ja auch beim VfL, die haben ja nicht einfach jetzt gesagt, ja klar, machen wir, weil dann hätten sie ja wahrscheinlich schon vor 10, 15 Jahren gemacht, theoretisch, ja, das gab es halt nicht und da sind halt die ganzen, oder die hat man überzeugen können und am Ende war die Zeit, habe ich gesagt, am Ende vielleicht sogar reif, weil jetzt ganz viele Umwälzungen sowieso schon stattgefunden haben im Aufsichtsrat, VW schaut da ganz anders drauf, auch der geschasste Geschäftsführer Peter Christiansen war jetzt kein Zinnengegner, also das habe ich auch nie wahrgenommen in dem Zusammenhang und das war da alles so, das war ein ganz, ganz, ganz langer Prozess, der dann da erfolgreich abgeschlossen werden konnte mit einer riesigen Resonanz, wo man wahrscheinlich gar nicht so mit rechnen konnte und deswegen bin ich da insgesamt sehr stolz auf meinen Verein, dass man diesen Konflikt gelöst hat jetzt endlich und dass wir dieses Aufbruchssignal, was ich ja vor Wochen auch schon auf verschiedenen Ebenen auch hier im Wölferradio gefordert habe, auch dass wir tatsächlich ein sichtbares Signal jetzt haben, wo am Ende man sagen kann, man hat es durchgezogen, auch unter schwierigsten Bedingungen, sowohl was die Etablierung angeht, als auch unter den sportlichen Vorzeichen und dass man das gemacht hat und gesagt hat, wir ziehen das auch noch durch, wir machen das nochmal in dieser Saison fest und so weiter, war am Ende, hat sich ausgezahlt aus meiner Sicht und war dann auch letztendlich der richtige Weg.
Bin ich voll bei dir und ich finde, letztendlich ist eine konsequente Fortführung der letzten oder der letzten Jahre oder der Ereignisse, was jetzt letztendlich alles angeschoben wird. Das kommt vielleicht dann doch überraschend und sowas, da bin ich auch voll bei dir. Das ist ja kein Akt, den du mal eben so nebenbei machst. Da gehört der e.V. einbezogen, spielen mit Sicherheit auch Markenrechte eine Rolle. Das alles überhaupt so über die Bühne zu bringen, Chapeau. Und es ist, wie gesagt, einfach eine konsequente Weiterführung von dem eingeschlagenen Weg. Deswegen bin ich da auch recht optimistisch, dass wir da den richtigen Weg eingeschlagen haben oder die Vereinsführung den richtigen Weg einschlägt. Und ich provoziere ja hin und wieder dann im Business-Bereich. Ich habe ein Trikot, wo ich dann entsprechend das Logo übernäht habe mit dem Zinnwappen. Und wenn Michael Meske bei uns am Tisch vorbeikommt, dann hin und wieder muss er sich den Spruch anhören oder
in der Vergangenheit meinst du,
ja. Ja, na klar, in der Vergangenheit. Ja. Die jüngste Vergangenheit, ja, solange es
nicht. Ja, das ist richtig. Aber die mussten sich da wahrscheinlich auf die Zunge beißen und sagen, du, wenn du wüsstest, ne, so ungefähr.
Ja, genau, zumindest die letzten Monate und die wissen ja auch mittlerweile, wie ich ticke und die kennen mich ja auch und der eine oder andere bezeichnet mich auch als VIP-Ultra da in dem Bereich. Und ich würde vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben ja, oder andersrum, die Nordkurve liefert ja regelmäßig die besten Slogans. Das machen Marketingagenturen mit Sicherheit auch nicht schlecht. Ja. Aber ich frage mich manchmal so ein bisschen, warum brauchen wir denn jedes Jahr einen neuen Claim? Arbeit, Fußball, Leidenschaft, großartig, besser geht's doch gar nicht. Ja. Das trifft den Nagel sowas von auf den Kopf. Oder Werkstatt, Verein, das sind ja alles, sag ich mal, Themen, die kommen ja nicht aus einer Agentur, sondern die kommen hier aus uns heraus, ja, aus uns heraus, aus der Nordkurve. Und ich würde mir wünschen, dass man solche Themen noch mehr aufnimmt. Ist ja auch, spielt ja auch immer wieder eine Rolle. Aber ich frage mich, wofür hat mir jedes Jahr neuen Claim? Ich, aus meiner Sicht, brauchst du den nicht.
Ja, also das ist auch eine Wissenschaft für sich, ist ja sozusagen Teil meiner Branche oder Teil meines Berufs auch, was das angeht, wobei ich mich jetzt nicht als Marketeer bezeichnen würde in dem Sinne, aber natürlich weiß man und das ist auch erklärt worden, dass da ein bisschen mehr mit dranhängt, also Michael Meske hat sehr, weil du ihn auch gerade erwähnt hast, am Sonntag sehr genau erzählt, wie da Schriftarten und Farben zustande gekommen sind und was man damit bezweckt und was die bedeuten und dann auch in der Markenbildung, also das, worüber worüber sich jetzt, ich sag mal jetzt, der Normalo-Fan gar keine Gedanken macht, ja, möchte ich jetzt mal sagen, das ist da, wie gesagt, eins zu eins durchdekliniert, wenn man so möchte. Und dafür braucht es dann auch die Fachleute, also insbesondere dann auch im grafischen Bereich, ne, also wenn da gewisse Sachen dann gemacht und umgesetzt werden sollen, dass es auch nicht aussieht wie eine Schippe Würmer, so nach dem Motto. Also das hat schon so ein Stück weit die Berechtigung, ob man das jetzt jedes Jahr in irgendeiner Form anpassen muss und so weiter, weiß ich jetzt nicht, aber der Trend, da orientiert man sich ja auch dann, was ist in der Branche los, was ist im Business los, was machen, also das ist so wie jedes Jahr ein neues Trikot, theoretisch könntest du ja immer mit dem alten Fetzen weiterspielen, ja, so nach dem Motto, muss ja kein neues Trikot haben, aber das ist natürlich dann auch eine Geschäftsgeschichte, da sind wir dann wieder beim Marketing und dann sind wir dann wieder beim Kommerz, der ja alle Profi-Clubs ja letztendlich innehaben und da geht es dann auch darum, dann ist immer ein neues Trikot zu verkaufen oder was auch immer, eine Botschaft und das Volk zu bringen, um das Image deines Vereins und damit auch die Kaufkraft sozusagen dann auch zu erhöhen oder das Interesse zu erhöhen an deinem Verein, dass halt mehr Leute ins Stadion kommen oder mehr Leute sich Merch kaufen oder sonstiges. Also es ist natürlich schon dieser Aspekt, der da eine Rolle spielt, ne?
Mit Sicherheit, ja. Also das will ich gar nicht aus der Rede stellen. Also du brauchst schon da, sag ich mal, Profis, die das machen. Und wenn man sich die beiden Filme, die dazu gezeigt wurden, anschaut, die sind ja wirklich hervorragend gemacht. Und das, wie hast du gesagt, Schippe Würmer, habe ich so noch nicht gehört. Aber da, klar, gar keine Frage, das muss professionell sein. Mir ging es so ein bisschen, wie gesagt, um das Thema, dass man, ich glaube, hier dieses Jahr nur hier, nur wir. Ich kann sie mir alle gar nicht mehr merken. Hört sich alles immer gut an, sieht auch immer schön aus.
Die Extra-Mile ist immer noch mein Favorite. Ja, wo dann hinterher am Ende hat nur dann, ich glaube, der Geldkofferträger von Max Kruse, der hat die Extra-Meile gedreht danach. Aber ansonsten keiner. Ja, so,
das X auf der Arena wahrscheinlich.
Ja, ja.
Jetzt mache ich mich gerade bei Michael Mieske wahrscheinlich dolle unbeliebt mit meinen Aussagen. Aber wie gesagt, er kennt mich ja, dass ich da so hin und wieder ein bisschen provozierend drauf trete. Er wird es mir verzeihen, glaube ich.
Gut, am Ende ist es ja wichtig, dass man emotional dabei ist. Ich sage ja immer, der VfL Wolfsburg braucht nicht weniger Emotionalität, sondern mehr. Und zwar auf allen Ebenen. Und diese Emotionalität, die hat man natürlich gespürt. Die hat man ja in dem Moment, wo das verkündet worden ist, aber auch darüber hinaus. Denn kombiniert mit der Leistung der Mannschaft, ja, gegen Bayern, die man womit wahrscheinlich die wenigsten gerechnet haben, dann diese Euphorie auf dem aufgrund der Wappengeschichte, dann aber auch aufgrund des engen Ergebnisses hinten raus, dass man fast sogar noch einen Punkt geholt hätte, da stand ja das Stadion und so weiter und so fort. Und hat man auch gemerkt, auch so nach dem Schlusspfiff, dass das auch was mit der Mannschaft gemacht hat.
Und das habe ich Pirmin Schwegler nach dem Schlusspfiff auch in der Mixzone gefragt.
Ich habe das Gefühl gehabt, die Mannschaft hat sich so mit den Fans hier so ein bisschen mehr versöhnt. Wie hast du das wahrgenommen? Auch heute gab es sehr aufmunternden Applaus. Nächste Woche volle Kapelle. Alle Fans mit nach Pauli. Wie siehst du das?
Ja, tut den Jungs natürlich gut. Und das kam von der Mannschaft, von den Spielern, dass das auch dann ja das Stadion wieder spürt und das wollen wir jetzt noch dreimal so mitnehmen.
Also ich kann ja mal ein bisschen berichten, auch für diejenigen, die nicht dabei gewesen sind. Am Sonntag ein bisschen ist ja wahrscheinlich auch bekannt geworden, aber war ja auch eine offizielle Veranstaltung, eine öffentliche Veranstaltung, also da erzähle ich jetzt auch keine Geheimnisse. Deswegen vielleicht so ein bisschen durch meine Brille einmal auch gefärbt, was da im Wesentlichen erzählt worden ist. Also fangen wir mal bei Diego Benaglio an. Also der natürlich auch in die Richtung, wohin möchte er auch oder wie sieht er auch den VfL Wolfsburg in Zukunft, weil er da ja momentan auch sehr gestalterisch sozusagen auch tätig ist und ganz viele Sachen jetzt auch in Sachen Saisonvorbereitung zusammen mit Pirmin Schwegler dann auch wuppen muss sozusagen, auch wenn er auch jetzt quasi nicht ursprünglich aus dieser Branche kommt. Also so viel Vorerfahrung im Managementbereich hat er jetzt ja letztendlich auch nicht. Aber was man auf alle Fälle sagen kann ist, der hat da Bock drauf, der hat das jetzt völlig seriös verinnerlicht, dem liegt da was dran, das muss man ganz klar sagen, also nicht nur, dass er eine Vereinsikone ist, sondern dass er tatsächlich jetzt diese Aufgabe, die er nicht eingefordert hat sozusagen, sondern die man ihm angetragen hat, bitte mach das jetzt, weil sonst sehen wir ein bisschen alt aus oder könnten wir alt aussehen in dem Sinne, der hat das übernommen und wahrscheinlich auch relativ klaglos. Gutes Beispiel, er musste in dem Moment, wo das verkündet worden ist, das Wappen, ja, im Stadion, musste er zu Sky. Weil alle anderen, die gekonnt hätten, alle dann da standen. ja, auf diesem, auf die, quasi da um die Traube rum, um Georg, als das verkündet worden ist. Und er musste zu Sky. Und er sagt, das fand er total scheiße, weil er hätte gerne mit denen da gestanden. So ungefähr. Das fand ich total bemerkenswert in dem Sinne. Aber er hat das gemacht, weil es einer machen musste in dem Sinne. Also der duckt sich da nicht weg. Und er hat zwei Sachen gesagt, oder eigentlich drei, auf die es jetzt sozusagen ankommt. Also er sagte, wir werden den massiven Wert auf die Identität legen. Das deutet sich halt an mit so Verpflichtungen wie mit Elvis, ja, so nach dem Motto, die eine ganz klare, ein klares Commitment zu dem Standort auch letztendlich haben und zu dem Verein. Und danach wird man letztendlich auch, und da geht es ja im Wesentlichen auch drum, weil das die Männermannschaft ja unser Aushängeschild, das Flaggschiff ist, dass man da drauf guckt, wie ist denn die Identität, insbesondere dann auch, ich nenne es ja immer Charakter-Scouting von den Spielern, die hierher kommen und dann tatsächlich ja nicht nur hierher kommen, um möglichst schnell wieder weg zu sein, sondern die das für sich aus seiner intrinsischen Motivation als Weiterentwicklung sehen, weil das sind die zwei Punkte, die er auch noch angeführt hat. Das ist auch schon, glaube ich, aus der Schmadtke-Schäfer-Ära, Arbeit und Entwicklung muss für diesen Standort stehen. Also die Mannschaft muss arbeiten erstmal auf dem Feld, bevor sie anfängt irgendwie Hackespitze 1, 2, 3, muss erstmal arbeiten, und jeder, der hierher kommt, muss sich weiterentwickeln wollen, und das gilt, so sagte Diego, nicht nur auf dem Platz, sondern auch quasi für die Leute drumherum. Sozusagen. Also du musst dir überlegen, was kannst du, was ist dein Commitment für den Verein hier einbringen? Egal, ob das jetzt als Spieler ist oder sonst wo. Das ist etwas, wo ich mich absolut hinter versammeln kann. Ja, und das ging auch viel. Es war auch ein sehr echt guter Spirit da bei dieser Versammlung. Und auch Sebastian Rudolph hat nochmal sehr auch glaubwürdig rübergebracht, warum das auch ein sehr langwieriger Prozess ist. Er sagte, für mich war das alles neu. Ich musste die Leute alle kennenlernen. Ich musste erstmal die ganzen Gespräche führen, auch mit den Fans. Warum ist denn zum Beispiel das Wappen überhaupt ein Konflikt? Das wusste ich in der Form gar nicht, ja, in dem Sinne, weil ich mit den Leuten so vorher nicht großartig was zu tun gehabt habe. Und ich musste ja auch mit Diego erstmal kennenlernen. Wir kannten uns ja auch nicht, wenn man, und das Gremium, da waren auch ganz viele Umwälzungen. Und auch das musste sich erstmal so entsprechend finden, vielleicht auch in die Richtung erklärt, weil man immer sagt, der Aufsichtsrat, der muss doch eingreifen und so fort und was weiß ich nicht alles. Also auch da muss man, da laufen halt Prozesse im Hintergrund, die man nicht mal so wahrnimmt. Und das war sehr glaubwürdig rübergebracht von Sebastian Rudolph, dass das sozusagen, also man hat das verstanden, man ist jetzt auch gewillt, die richtigen Schlüsse zu ziehen, und man wird da jetzt auch nicht aufhören mit dem Prozess, eben weil man diese Erkenntnis nicht nur gehabt hat, sondern jetzt auch die richtigen Leute in Anführungsstrichen zusammen hat. Pirmin Schwegler wurde da auch mehrfach genannt, die jetzt diesen Prozess weiter vorantreiben wollen und den Verein nachhaltig wirklich verbessern wollen. Das kam glaubwürdig rüber, möchte ich gern glauben, muss man sich dann aber auch am Ende des Tages messen lassen.
Ja, wenn das dein Wort und Gottes Ohr, ja.
Ja, das sagen die meisten mal.
Ist dir nicht neu, ja?
Ja, ist mir nicht neu, so was das angeht. Ich rede ja immer viel, wenn der Tag lang ist, in dem Sinne, und hoffe auch nicht immer ganz so viel Blödsinn. Ja, aber in dem Zusammenhang hoffe ich tatsächlich auch, dass das so ein bisschen das unterstreicht. Weil ich möchte gerne glauben, genauso wie, habe ich ja vor ein paar Wochen schon gesagt, ich bin nicht überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Ich möchte gerne glauben, aber da muss irgendwas kommen von der Mannschaft, da muss ein Signal kommen und so weiter. Ja, dass irgendwie was passt in dem Sinne. Und ja, am Ende hat jetzt, also es war nicht das Blitzereignis in dem Sinne, sondern Tröpfchen für Tröpfchen ist jetzt die Hoffnung und der Glaube zurückgekehrt. So möchte ich es gleich mal sagen. So geht es, glaube ich, ein paar mehr Leuten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ja, aber
besser spät als nie, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ich konnte bei der Veranstaltung nicht dabei sein, wie du gesagt hast, ja, Muttertag. Man kann letztendlich nicht immer die Zeit sich irgendwo abknapsen. Hätte ich mir gerne angehört. Der Rahmen war ja super, ja, dass man sich überhaupt die Zeit nimmt und sich da hinsetzt und einmal erklärt, was passiert hier eigentlich, und dass man die Leute mitnimmt, ist genau der richtige Weg. Und ich kann mir vorstellen, dass die Kalender voll sind und die Aufgaben werden ja nicht weniger. Und also höre ich gerne, freue ich mich auch, dass die Entwicklung scheinbar da richtig aufgenommen wurde. Und wir offensichtlich auch gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben. Und hoffentlich kommen da noch ein paar dazu, ja, die da unterstützen können und das Ganze noch weiter vorantreiben. Und ich glaube, man darf aber nicht den Fehler machen, dass man halt jetzt alles auf diese Karte setzt. Also ich finde den Transfer von Elvis super. Das ist ja einer der Spieler, wo man sich im Nachhinein immer fragt, Mensch, warum hat man den hier eigentlich gehen lassen? Das fragt sich der VfL übrigens ja auch. Also ich höre mir immer, muss mir immer wieder anhören, wenn wir, keine Ahnung, wenn Kaminski dann den Ausgleich schießt im Jubiläumsspiel, dann fragen werde ich auch, Mensch, warum haben wir den hier weggelassen?
Hat er nicht gemacht, er hat nur die Vorlage gegeben, glaube ich, auf Asche damals, ja. Oder Ache. So, das,
oder so. Jedenfalls, ja. Für mich war es emotional Kaminski und Mark Max. Ja. Also von daher, ich glaube, dass man da nicht.
Oder Ache hat vorgelegt, kann auch sein. Ich habe es kommentiert und ich habe sofort danach verdrängt, die Scheiße.
Ja, wahrscheinlich wie so viele. Ja, also ich glaube, das wird aber auch nicht passieren, dass man halt auf Teufel komm raus, ich meine, nur noch Identifikationsfiguren hierher holt. Gibt es davon nicht ganz so viele?
Nein, du brauchst aber ein paar mehr, als es. Einer genau, ist der nach dem Motto. Und du musst Leute haben, die Kabine unter Kontrolle haben, ja, die in dem Moment, wo da einer aus der Reihe tanzt, und da fällt mir halt leider nur immer Mo Amura ein, ja, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, hat ja Eriksen im Interview jetzt auch gesagt, Amura ist ein feiner Kerl. Ne? So nach dem Motto. Ich habe den ja auch ein paar Mal, der war ja auch damals, als er gewechselt ist, hat er dann irgendwie so eine Clique gehabt, ja, die waren dann irgendwie moved und haben mit Fußball geguckt, als er verletzt war und so weiter. Ja, also das war jetzt nicht, der war nett, auch wenn er mit dem so in Kontakt getreten ist, mein Sohn, wenn er sich ein Autogramm geholt hat, der war immer freundlich, es war jetzt kein Miesepeter oder sonstiges. Der war immer freundlich und so weiter. Ich glaube, und da sind wir wieder bei so einem Punkt, da geht es auch um die richtige Integration. Wenn der vielleicht auch selbstverschuldet nicht so gern die Sprache da gelernt hat, in Anführungsstrichen, und ein bisschen viel Arabisch, ein bisschen Französisch und sonst nichts mehr oder weniger spricht, dass der natürlich in der Mannschaft da, also wie soll der da integriert werden bei ganz vielen Stellen so. Und das ist etwas, wo ich aber ganz ehrlich sage, das erwarte ich entweder von dem Spieler selber, dass der dann da Gas gibt und irgendwann selber, ich sag mal, jetzt dazugehören möchte oder auch die Gruppe damit stärken möchte, entweder das oder dass der Verein den sozusagen so lange auf den Pott setzt, bis er das macht, ja, das nächste, oder dass der wird gar nicht verpflichtet. Weil der nicht reinpasst ins Gefühl, egal ob der jetzt 36 km/h schnell ist oder nicht. Ja, also das erwarte ich schon dann auch von der Vereinsführung, dass die das lenkt, dass die das managt. Und das ist offensichtlich insbesondere in dieser Saison an ganz vielen Stellen nicht der Fall gewesen.
Ja, kann man eigentlich jetzt nur hoffen, wie es schon mal der Fall war, dass er gegen St. Pauli zurückkommt und allen zeigen will und dann... Das
ja, ja, ja,
den
ja.
entscheidenden Triple, den entscheidenden Hattrick macht.
Ja, soll mir sehr recht sein. Ja, was das angeht. Also, ja, aber das ist.
Ja, ich glaube, ich wie oftmals so, ja, bei so Spielern wie ihm, das ist ein Ausnahmetalent, ja, also quirlig, schnell. Ja, man würde sich gerne die Leute ja schnitzen und malen. Letztendlich ja. Hast du halt immer mit Menschen zu tun.
Ja.
Und dann musst du halt auch die menschliche Seite irgendwie aushalten. Und das muss ein Verein und eine Mannschaft dann irgendwie auch machen.
Ja.
Und wie gesagt, ich bin da ganz guter Dinge, dass es mit Dieter Hecking und auch dem Drumherum, mit dem Staff, das sind die richtigen Leute, die wissen, was sie tun. Da bin ich ganz optimistisch, dass die richtigen Schritte eingeleitet wurden.
Ja, und zumindest auch alle auf alle Fälle am Samstag, das muss hinhauen, logischerweise, weil klar, sonst sind wir weg. Ja, also was das angeht. Und was ich besonders geil finde, und da zitiere ich jetzt Christian Eriksen, der sagt, wir haben keinen Abstiegskampf, es ist eher dieses Gefühl, das ist unser Finale. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut, weil genau das ist der Punkt, dass wir da überhaupt stehen und dass wir die Möglichkeit haben, ja, jetzt, das ist, glaube ich, der Spirit, den du brauchst, um am Ende dann auch erfolgreich zumindest erstmal in die Relegation dich zu retten, sozusagen. Und ich würde jetzt gerne einmal mit dir auch nochmal auf Samstag rausblicken. Das wird ja, ist ja schon ganz viel von Schlacht, von Krieg, was weiß ich was, die Rede, auch vom, ne, da wird ja ganz Fußball-Deutschland wird ja gegen uns sein, ja. Lustigerweise jetzt wahrscheinlich auch alle so ein bisschen gegen St. Pauli, weil sie gut finden, dass Heidenheim da irgendwie noch sich rangerockt hat, so. Diese ganz kuriose Konstellation letztendlich, ne. Aber wir werden ja eine Situation haben, wo man uns nicht die Daumen drückt insgesamt, aber wo wir jetzt mit Macht und mit Momentum und mit dem Gefühl, wir haben was erreicht. Also wir haben uns sozusagen überhaupt in diese Position gebracht, womit wir gar nicht gerechnet haben. Und müssen jetzt so ein bisschen auch aufpassen. Wir haben ja da noch gelbe Kartenkandidaten, ne? Wimsi, Eriksen, Sousa und Zwanberg sind ja, glaube ich, diejenigen, wenn es denn in die Relegation gehen sollte. Aber Arthur, nimm uns mal mit, also in deine Gefühlswelt auf Samstag, worauf wird es aus deiner Sicht am meisten ankommen?
einfach, zwei Tore mehr schießen als die anderen, ja? Mindestens zwei, aber ja,
es wäre eins mehr würde also, ja auch reichen vielleicht.
Ja,
ne?
Ja, ich würde lieber zwei als eins sehen, und klar, hast du recht. Also es wird definitiv ein ganz anderes Spiel als gegen München, da sind wir uns, denke ich, einig. Ich glaube, ich hoffe, dass das Momentum, wie du es gerade gesagt hast, um es auf unserer Seite ist, dass wir eher die Mannschaft sind, die sich festigt, die zusammenfindet, die, ich habe vorhin mal geguckt, so wahnsinnig viele positive Erfolge hatten wir jetzt gar nicht. Ja? Also wir haben gut gespielt, aber nicht immer gewonnen. Und St. Pauli eher die andere Richtung angetreten hat. Und ich hoffe, das hilft uns. Ich habe mir das Interview vorher im Kicker auch durchgelesen von Eriksen und dachte auch, ja gut, genau die richtige Einstellung und auch gut, dass wir so einen erfahrenen Mann da haben. Wie gesagt, ich glaube, wir haben das Momentum auf unserer Seite und ich hoffe nur, dass die Nerven halten, ja.
Ja, bei den Spielern. Ich wird Nervenschlacht, ja, ja, da gehe ich auch ja, von aus, ne?
Das wird nicht einfach, das wird mit Sicherheit auch hitzig, ja. Wenn du dann 1-0 zurückliegen solltest, dann wird es, glaube ich, richtig brutal. Wenn dann Hamburg entsprechend die Fans reinkommen, also im besten Fall gehen wir in Führung und reifen das. Ja.
Ja, also.
Letztendlich wird es wahrscheinlich irgendeine Einzelsituation wieder sein, wie in den zurückliegenden Relegationen halt auch, ja. Dann hast du hoffentlich mal einen, der einen aus der zweiten Reihe abfackelt und das Ding halt reinzieht, ja, also reinschlänzt oder halt auch mal mit Gewalt, ja.
Ja, also ich bin mal gespannt, also am Ende, was auch den Matchplan letztendlich angeht. So, meine Befürchtung ist, dass beide Mannschaften erstmal genau diese Situation vermeiden wollen, dass sie in Rückstand geraten. Zumindest die erste Halbzeit lang. Also ich glaube, da wird eher so auf Stabilität jetzt gesetzt, wobei ich mir eher wünschen würde, weil ja beide Mannschaften eigentlich gewinnen müssen, ja, Pauli ja noch mehr. Also dass tatsächlich jemand da das Heft in die Hand nimmt von Seiten des VfL und sagt, wir versuchen das Spiel in der ersten Viertelstunde zu entscheiden. Weißt du, das wäre mir eigentlich lieb in dem Sinne, weil dann kriegst du das Stadion relativ schnell ruhig auf der einen Seite und du musst ja überhaupt erstmal versuchen, ein Tor zu schießen. Also hast ja die letzten Spiele gar kein Tor gemacht, die letzten beiden Spiele. Ja, also das auch da muss ja jetzt erstmal wieder einer knipsen, überhaupt in dem Zusammenhang. Also das heißt, du musst dir eigentlich mehr Chancen rausspielen als der Gegner. Du musst ja mindestens so in die Richtung kommen wie jetzt gegen Bayern, ja, dass man tatsächlich das Herz in die Hand nimmt und auch offensiv nach vorne spielt. Meine Befürchtung ist aber, dass beide Truppen eher so die abwartende Geschichte machen. Und dann kommt es natürlich darauf an, was passiert da in Heidenheim. Ne? Ich weiß gar nicht, ob sie die Ergebnisse einblenden. Ich werde ja Samstag auch da sein, das Spiel kommentieren für Wölfe Radio Arena Live mit Malte Truxius zusammen. Also das wird auch für mich nochmal eine ganz, ganz emotionale Belastung letztendlich werden, dieses Spiel. Und da bin ich ja mal gespannt, wenn das dann nicht so vorangeht, wie ich mir das möchte, wie ich mir das wünsche, wie das dann sozusagen ja sich dann auch auf meine Stimmung da am Mikrofon niederschlägt. Bin ich mal selber mal gespannt. Aber wenn dann Heidenheim, ich sag mal jetzt, dann gehen die 1-0 in Führung, gehen die 2-0 in Führung, weiß nicht, ob es bekannt geben, es wird ja sicherlich bekannt sein, dann zumindest unten auf der Bank. So, und wo du dann was tun musst, selbst wenn du 1-0 führst oder so weiter in dem Dreh, das sind ja Sachen, die da nochmal massivst mit reinkommen. Und da bin ich mal gespannt, wie das sich dann auf den Matchplan auswirkt. Wie siehst du das?
Definitiv spannend, auf jeden Fall spannende Frage. Mir macht Hoffnung, dass wir jetzt, also ne, zumindest defensiv hatte ich einen guten Eindruck gegen München. Das war eine gute Leistung, wenn man das so schafft, gegen St. Pauli zu verteidigen. Wie gesagt, es wird ein anderes Spiel, das ist mir klar. Wenn man es dann schafft, dass man auch mal ein Spiel leiten kann, also machen kann, also sprich, dass man auch mal ein Spiel aufbauen kann, dann haben wir ja wirklich gute und schnelle Leute. Hamburg wird wissen, dass sie uns da, ne, die werden das mit Sicherheit kaputt machen wollen und auch hin und wieder schaffen. Bleibt wie gesagt zu hoffen, dass die Qualität nachher sich durchsetzt. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass es vielleicht auch eine Einzelaktion ist. Und da bin ich, wenn ich mir so die Leute anschaue, die wir gerade zur Verfügung haben, ich bin total happy, dass Mädel wieder da ist. Wie gesagt, diese Achse mit Zusa und Eriksen, das macht alles Hoffnung und hoffentlich macht es nachher dann Bezinovic, der Held des Spiels sein wird.
Ja, hoffe ich natürlich auch drauf, würde ich dem Jungen auch gönnen. Wir haben einen noch vergessen, den wollte ich unbedingt noch erwähnen. Und zwar jemand, der mit dem ganzen Scheiß hier eigentlich überhaupt gar nichts zu tun hat. Nämlich Jean-Noël Bélancien. Das ist ein Leihspieler. Keine Kaufoption. Da ist klar, der geht zu Bayer Leverkusen zurück. So, das ist der einzige, der von den Winterneuzugängen da überzeugt hat, beziehungsweise der sich da jetzt festgespielt hat. Und kurioserweise nicht mal auf seiner Position, für die er eigentlich geholt worden ist. So. Und dann kommt so eine Nummer zustande, wie jetzt mit dem Elfmeter, mit dem Elfmeterpunkt, wo er hingeht und. Und das mal, also mir geht gar nicht darum, dass er das gemacht hat. Da kann man drüber streiten und sagen, ja, unsportlich, bla. Haben andere auch schon gemacht, macht's jetzt nicht besser, so ungefähr. So, und ob das jetzt auch ursächlich gewesen ist, dass er da jetzt schuld gewesen ist, dass Kane seinen ersten Elfer in der Bundesliga verschießt. Aber ich will auf was ganz anderes hinaus. Der Spieler, der, wo klar ist, ob jetzt Wolfsburg absteigt oder nicht und wie die Mannschaft drauf ist und so weiter, das könnte ihm alles scheißegal sein. Aber dann gehst du nicht hin, wenn das so ist, und versuchst in dem Spiel da nochmal Einfluss zu nehmen, indem du den Elfmeterpunkt kaputt trittst mit einer bewussten Aktion. Das heißt, der ist hier angekommen und der will mit aller Macht, ja, auch mit den unlauteren Mitteln offensichtlich, sich so einbringen, dass der VfL die Klasse hält. Und das finde ich erstmal mega, was das angeht. Weil das hätte ich jetzt von anderen Spielern eher gedacht und gehofft und mir erwartet. Aber es macht der Leihspieler aus Leverkusen.
Ja, hast du vollkommen recht. Das ist mir, da geht es ein bisschen unter vielleicht. Ja, also ich habe mir den in Leipzig, fand ich den Berit stark auch. Der macht wirklich starke Spiele. Was mir da an der Geschichte total Hoffnung macht, ja klar, würde ich den gerne in der nächsten Saison hier sehen. Aber der ist unter Schwegler gekommen. Also das heißt, wir haben da jemanden, der ganz offensichtlich auch dann die richtigen Leute nach Wolfsburg holen kann. Also der hat ja wirklich.
Na gut, er hat auch Anchitel geholt. Ist jetzt also, ne, und auch Shiogai sind auch zwei Spieler, die jetzt noch nicht ganz so eingeschlagen haben. Also ich will jetzt hier nicht schlecht reden oder ne, Wasser in Wein kippen, so in dem Sinne. Ja, aber natürlich, das triggert mich immer, wenn sozusagen, also da muss man die Waage auch da wieder ins Lot bringen, ja, so ungefähr. Und nicht nur sagen, ja, den Leihspieler, den hat er super geholt, aber die anderen beiden, für die er 20 Millionen ausgegeben hat, die haben noch nicht so performt, sagen wir es mal so. Ja. Ja.
Gut, für mich ist das Glas eher halb voll. Ich bin optimistisch auf die Geschichte.
Kann ja auch noch werden. Echt. Also die werden ja nicht wieder wechseln so schnell, glaube ich. Ne?
Ja, und wenn man jetzt liest, habe ich mich mit ihm noch nicht ausgetauscht, dass er halt wirklich wenig Zeit hatte, wenig vorbereitet war.
Das ist richtig, das ist definitiv
was. Was ich sagen will, sind genau der Spielertyp, genau das ist ja das, was wir hier brauchen. Und einmal hat er bewiesen, dass er so einen gefunden hat. Jetzt hoffen wir, dass er jetzt schon an anderen dran ist und dann noch mehr dazu holt. Und Shiogai, mal weiß ich gar nicht. Ich glaube, der kann noch mehr. Immer wenn er reinkommt, er ist ja.
Er hat jetzt das Ding von Zwanberg vorgelegt, da sehr gut, da gegen vier Bayern sich behauptet. Also natürlich kann der mehr, als er bisher gezeigt hat, ist jetzt auch, glaube ich, sprachlich noch nicht so richtig integriert, wie ich das mitgekriegt habe. So, also da geht mehr, also nach dem Motto, was wir nur gebraucht hätten im Winter, wäre halt eine Soforthilfe gewesen, insbesondere im Sturm. Ja, so einer, der nochmal 3, 4, 5 Butzen macht, ja, so das war ja der Plan, der dahinter stand und das hat nicht funktioniert, das muss man klar sagen.
Ja, mich hat man nicht gefragt, ich hätte zur Verfügung gestanden.
Ja, gut.
Nein, es ist.
Dann wären wir schon abgestiegen.
Ah. Ja, das ist wohl sicher, ja. Nein, ich denke, das ist einfach der Situation geschuldet. Ja, das muss ja katastrophal gewesen sein, was da irgendwie vorbereitet oder noch nicht vorbereitet war. Mhm. Und ich habe einfach ein gutes Gefühl mit Pimien. Ich glaube, da hat man den richtigen geholt. Auch der Kaderplaner, ehrlich gesagt, mir fällt der Name gerade nicht ein, der jetzt geholt wurde. Insgesamt habe ich den Eindruck, es geht wieder in die richtige Richtung bei meinem Verein und das macht mich einfach macht mich optimistisch.
Umso wichtiger wäre das Spiel am Samstag gegen St. Pauli deutlich zu gewinnen, weil was wäre das für eine Woche gewesen mit Zinnenwappen und hast du nicht gesehen und dann steigst du da ab auf Pauli. Also das Gefühlschaos möchte ich gar nicht erlebt haben in dem Zusammenhang. Was ich auch nicht erleben möchte, ist, dass ich dich nicht noch frage, weil wir jetzt schon eine ganze Weile quatschen, weswegen ich dich überhaupt eingeladen habe, nämlich, dass du zusammen mit anderen einen neuen Fanclub gegründet hast und zwar in einem Bereich, wo, na, ich sag mal so, gerne auch mal unterstellt wird, das ist eher so die Schnittchenfraktion und die sind alles gar keine VfL-Fans, sondern die sind da aus anderen Gründen letztendlich da und ob die jetzt nun hier wären beim VfL oder nicht, die sind nicht mit dem Herzen dabei. Und da wollt ihr so ein bisschen gegensteuern mit eurem neuen Fanclub, die Businesswölfe. Vielleicht kannst du uns einmal mitnehmen, Arthur, warum habt ihr ausgerechnet jetzt einen Fanclub gegründet, was das angeht? Und was ist auch ein Stückchen weit euer Selbstverständnis? Weil so wie ich es gerade aufgezählt habe, im Sinne von, ob ihr dann da seid oder nicht, die Haupttribüne, ne, so scheiß Tribüne in Anführungsstrichen, das wollt ihr ja gerade nicht sein. Deswegen, nimm uns doch mal mit, bitte.
Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Initialzündung für mich war eigentlich, das war das Spiel gegen Hamburg. Das, wenn ich sage, das Spiel gegen Bayern mit dem Wappen zurück war emotionaler Höhepunkt, dann war Hamburg für mich das Spiel, das war der absolute Tiefpunkt. Das ist wirklich brutal gewesen. Ich stand lange, lange nach Abpfiff da, habe mir das Treiben angeschaut vor dem Spiel. Ich war umzingelt von Hamburgern. Ich war in dem Spiel nicht auf unseren Plätzen im Ehrenbereich, sondern auf der Gegengerade. Vor mir waren zwei Wolfsburger, ich mit meinem Trikot. Ich habe zwar auch ein paar nette Gespräche geführt, aber das hat sich alles ganz, ganz mies angefühlt. Und vor allem nach Abpfiff. Ja, also A, du wirst dort eingenommen und B, die Nordkurve brennt. Ich weiß nicht, ob es ein VfL-Schal war.
Es soll ein Hamburger Schals, die man vorher wohl abgezogen hatte, gewesen sein. Ich hatte das auch ursprünglich falsch interpretiert gehabt, habe ich damals auch gesagt. Also es sah so aus für mich und es hätte ja auch ins Bild gepasst, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber das ist offensichtlich nicht passiert, sozusagen. Insofern gut, aber natürlich...
Entschuldigung, dann geht Diego dahin, dann war noch Matze mit dabei. Ich stand da lang und dachte mir, das kann alles nicht euer Ernst sein. Ja? Einen Tag zuvor habe ich mir ein Video angeschaut in Bremen, wo der Capo das ganze Stadion anzündet und das Wir-Gefühl beschreit. Ja? Und in Wolfsburg bricht alles auseinander. Ich dachte, was ist denn hier los? Ja? Das war für mich wirklich, das war der Tiefpunkt, den ich hier mit meinem Verein erlebt
habe. Zum Glück war es früh genug, um noch die Kurve zu kriegen. Das fällt mir dazu ein.
Im Nachhinein, ich habe auch mich mit Marvin dazu auch ausgetauscht, im Nachhinein war es letzte Rille, ja. Es hätte nicht viel später sein dürfen. So, und dann haben wir eine WhatsApp-Gruppe im Business-Bereich, die nennt sich witzigerweise VIP Ultra, auch mit oder VIP Ultras, mit einem Augenzwinkern. Da tauschen wir uns halt, wenn jemand nicht kann, ne? Wer hat eine Karte übrig, wer hat ein Parkticket und so. Das ist so das Thema da. Und da gab es so die ersten Auflösungserscheinungen, dass Leute gesagt haben: Ey, das gucke ich mir nicht länger an, denkt an die Kündigungsfrist. Und da, das war so der Moment, wo ich gedacht habe, so jetzt muss was passieren. Dann habe ich halt einen längeren Text geschrieben, gesagt, pass auf, sehe ich anders, sehe ich jetzt erst recht. Und es war eine spontane Geschichte. Ich habe gesagt, lass uns ein Zeichen setzen im Business-Bereich. Irgendwas Sichtbares, keine Ahnung, wir drucken 3000 T-Shirts, verteilen Schals, irgendwie irgendwas, Hauptsache ein Zeichen, dass wir hier noch leben und dass wir zusammenhalten. So, das war die Geburtsstunde der Idee, sag ich mal. Ja, auch gleichzeitig gesagt, hier, wenn ihr keinen Bock habt, keine Zeit habt, das sind alles Geschäftsleute hier aus Wolfsburg, wenn ihr kein Elan dazu habt, verstehe ich, dann unterstützt uns zumindest. Und wer Bock hat, wir gründen ein kleines Orga-Team, das hat sich schnell gefunden, wir sind vier Leute, die das gemacht haben, haben uns getroffen, haben uns überlegt, was können wir machen, waren uns einig, ich kannte die alle gar nicht vorher, also ich so von Netzwerkabenden, ne? Wir sind hier in der Wirtschaftsvereinigung zum Beispiel, da sieht man sich hin und wieder, aber von den dreien kenne ich einen besser und die anderen beiden habe ich jetzt kennengelernt im Prinzip in dem Zuge und dann waren wir uns eigentlich, lass uns was machen und wenn wir was machen, dann positiv und wir gehen dann in dem Moment wurde auch Hacking dann entsprechend geholt, dass wir sagen, es ist keine Geschichte pro Trainer, sondern pro Spieler und dann daraus ist halt aus dieser T-Shirt-Aktion oder Idee ist nachher, dass die Idee entstanden, dort diese Spielerbanner hochzuhalten.
Hat man gesehen.
Also zum einen gibt es halt oben auf der Brüstung zum Oberrang gibt es halt dieses Banner. Wir für euch, ihr für uns, zusammen für unseren Verein, ne, flankiert von dem alten Logo und dem neuen, mit dem jetzt mittlerweile alten Logo und dem neuen Wappen oder aktuellen Wappen. Das war das eine Thema der Aktion und das andere halt, wie gesagt, wir haben halt den kompletten Kader in mehrfacher Ausführung auf so sogenannte Roll-Ups gedruckt. Und um zu symbolisieren, ne, wir stehen halt hinter euch. Und das war zum Zeitpunkt, wo halt die Nordkurve sich eher distanziert hat von der Mannschaft, Von daher, das war so ein bisschen schwierig und schade, ne? Dass man halt nicht, sag ich mal, gemeinsam...
Ist so ein bisschen untergegangen, da meinst du an der Stelle.
Vielleicht untergegangen, oder wir haben halt nicht den Konsens gehabt, aber haben aufgrund der Zeit halt auch nicht und der Schnelle nicht gefunden. Unsere Geschichte ist halt recht schnell geboren und entstanden. Ich habe zwischen einem Termin, ich war auf dem Rückweg aus Salzgitter vom Bauvorhaben, ich bin Architekt, zum nächsten Termin, neuen Baujahren, habe ich eine Stunde Telefonat gehabt und habe in der Stunde Leute angerufen, wo ich wusste, die brennen genauso für den Verein, die sind halt ähnlich leidenschaftlich dabei und auch lange dabei. Und die haben alle sofort gesagt, klar sind wir dabei. Und ich habe noch gar keine Summe in den Raum gestellt und die haben halt alle gleich gesagt, ja, hier, ich gebe 1.000, ich gebe 500, ich gebe 2.000. Und am Ende des Tages haben wir das ganze Geld gar nicht gebraucht. Aber ich habe gemerkt, das sind halt so viele Leute, wie gesagt, die sind halt auch leidenschaftlich für die VfL unterwegs. Und du hattest es ja gerade schon gesagt, uns unterstellt man ja zum Teil auch zu Recht. Und wir hatten ja auch einen Trainer, der das so gesagt hat, ja, ich drehe mich um und hier ist Friedhof. Und das ist was, wo wir entgegenwirken wollen. Also jetzt habe ich einmal erzählt, wie ist es entstanden aus dieser Geschichte in Hamburg. Und weil ich gemerkt habe, oder das wusste ich schon vorher, wir sind einfach viele Leute, die hinter dem VfL stehen und das mit ihrer Partnerschaft auch lange entsprechend mit dem VfL teilen und zeigen. So, das war die Ursprungsidee, ne? Dann haben wir halt das, wir haben uns gesagt, okay, wenn wir das machen, dann ziehen wir das bis zum Saisonende durch. Egal wie die Ergebnisse sind. Beim ersten Spiel, das war gegen Bremen, da war so die Idee, Mensch, Bremen ist grün-weiß, wir sind grün-weiß. Aber letztendlich haben wir es gemacht und haben jedes Spiel immer nochmal neu nachgedruckt. Ne? Wir sind mit 150 dieser Banner gestartet, dann haben wir nachgezählt, eingesammelt, recht viele abhanden gekommen, weil die beliebt waren. Und jedes Spiel haben wir immer nochmal 100 dazu bestellt. Und das Schöne war, die Reaktion, sag ich mal, also zum einen von Leuten aus vom VfL natürlich, aber halt auch von anderen Leuten, die da auf der Gegengerade unterwegs sind, oder von Gästefans, die das total gefeiert haben. Mensch, eigentlich passiert mal was.
Also auch in dem Bereich passiert was.
Ja, ja, total. Also ich habe ganz, ganz viele Zusprüche bekommen, sei es von Edith Gehardt aus der Autostadt, ja, die gesagt haben, Mensch, klasse, endlich mal bewegt sich was und sie würde sich auch wünschen, dass da mehr geht. Und das zieht sich so durch, ja. Also viele Leute kamen dann vorbei, Mensch, wie kann ich unterstützen? Kann ich die Dinge mal austeilen? Wir haben nachher, ich sitze ja im Ehrenbereich, also direkt auf der Mittellinie, da sitzen dann entsprechend ja auch dann Daniela Cavallo oder Oliver Blume. Ich bin auf die Leute zugegangen, habe gesagt, hier, kurz erklärt, das ist eine Aktion aus dem Mittelstand, hast du Lust mitzumachen? Und die haben halt, na klar, machen wir mit. Und die Resonanz war halt immer total durchweg positiv. Es gab auch Stimmen, die gesagt haben, nee, die verdienen keine Unterstützung mehr, aber das war halt eher eine Minderheit und kann ich auch nachvollziehen zu dem Zeitpunkt.
Aber es war nicht so, dass gesagt worden ist, hier, lass mich mal in Ruhe mit eurem Scheiß, ich will hier ganz andere Sachen machen, sozusagen. Also ich bin zwar wegen Fußball hier, aber nicht wegen Fußball, weißt du?
Nee, das waren dann eher die, du erkennst ja nicht immer, also da, viele Leute sind ja neutral unterwegs, ne? Also die nutzen das ja als Business-Plattform und als Netzwerkabend, wo man halt entsprechend Geschäftspartner, Freunde einlädt und nicht jeder geht ja da in, sag ich mal, in grün-weißen Fan-Utensilien hin, sondern vielleicht mal im Hemd oder ein Sakko und du kennst ja nicht sofort den Fan. So, und wenn ich jemand angesprochen habe und der gesagt hat, nee, keine Lust, dann waren das halt Fans der gegnerischen Mannschaft, aber keine Wolfsburger. Also alle, die man als Wolfsburger erkannt hat, ne, weil die halt Trikot oder Schal tragen, die haben sofort gesagt, ja, coole Aktion, wer bist du denn? Wo kommst du denn auf einmal her, so ungefähr? Ja? Und können wir das haben? Und wie gesagt, können wir unterstützen? Und die Resonanz war wirklich positiv und jetzt kommen wir vielleicht zu den Zielen. Wir haben uns halt überlegt, wie schaffen wir es denn? Oder ich war ja selber lange Zeit in der Nordkurve und habe mich auch über die Gegengerade geärgert, Haupttribüne geärgert, wenn sie halt nicht aufgestanden ist, bei Steht auf, wenn die Wölfe sei zum Beispiel. Oder die Plätze waren leer, ja? Also Spielanpfiff und so langsam füllen sich die Plätze. Und das sind so Themen, die gehen, das geht nicht nur mir so, die Leute, die jetzt mit dabei sind, auch bei den Businesswölfen, aber das ist so die Idee, dass wir es schaffen, das alles etwas grün-weißer hinzubekommen. aber vielleicht auch an solchen Sachen arbeiten können, gemeinsam mit dem VfL, dass wir halt es schaffen, rechtzeitig auf den Plätzen zu sein, ja, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, wie im Theater zum Beispiel. Aber halt auch gucken, ob wir es hinkriegen, dass wir, sag ich mal, von der Haupttribüne auf die Kurven überschwappen und dass es halt zusammenwächst, mehr zusammenwächst, ja? Dass die Emotionen auf der Nordkurve rübergetragen werden und dass wir die vielleicht aufnehmen können. Das wäre mein Wunsch. Mhm. Ich glaube, dahin ist ein langer Weg, ja. Aber zumindest möchten wir da in die Richtung positiv wirken und das Ganze ein bisschen lebendiger gestalten.
Also ich finde das klasse, weil ich sage ja auch immer, also wir müssen viel mehr diesen Gedanken, wir sind alle VfL leben. Also ich habe das schon vor Jahren gesagt, wir tun uns damit keinen Gefallen, weil so viel sind wir ja in Summe nicht, muss man ja ganz klar sagen. Und jeder, der in irgendeiner Form sich für den VfL engagiert, der sollte Unterstützung und auch, ja, ich sag mal, Wohlwollen erfahren, sozusagen, Wertschätzung dafür, dass er das tut. Und zwei Sachen, die mich dann nochmal interessieren, wenn jetzt dann, ich sag mal, gibt ja auch genug VfL-Fans, die sagen, also so richtige Fans seid ihr ja nicht da, oder die VIPs da, die sind ja gar keine richtigen Fans ungefähr. Was sagst du denen?
Ja, das ist ja total, also soll ich aufpassen, was ich sage, ja.
Aber, du sagst es, freies Land hier.
Ja, die tun uns auf jeden Fall Unrecht. Also wie gesagt, es gibt Menschen, die gehen dort hinten aus anderen Gründen, ja. Das ist halt eine Business-Plattform, Netzwerk-Plattform. Davon gibt es welche, klar, gar keine Frage, ist ja auch in Ordnung. Dafür ist es ja unter anderem auch da. Aber, und wiederhole mich da gerne nochmal, die Vielzahl der Leute, die dort sind, Logeninhaber oder halt Executive, also es gibt ja die Executive Suites, nee, Sitze, sagen wir es auf Deutsch, um einfach auszusprechen, danach auch auf der Logenebene, da sind ja Menschen, Unternehmer oder Unternehmen, die sind seit Jahrzehnten dabei, ja. Also wir als Büro sind seit der zweiten Liga da. Ich weiß, du kennst wahrscheinlich die Geschichte mit Wolfgang Heidmann und mit dem Partner Pool.
Ja, sicher.
Ja,
die uns den Arsch gerettet haben damals, wohlgemerkt, ja, was die Lizenz angeht, wenn ich mich daran richtig erinnere. Habe ich jedenfalls mal so in einem Buch aufgeschrieben, was ich mal so geschrieben habe, jedenfalls.
Ja, ich habe es noch nicht zu Ende gelesen.
Ja, wird's Zeit. Also,
aber genau, du kennst die Geschichte und daher kommen wir, sage ich mal, als Unternehmen. Also hier mein Vorgänger, Herr Norman Berking, war damals oder ist nach wie vor guter Freund von Wolfgang Heidmann. Und der hat, also wir sind quasi Partnerpool Mitglied Nummer 1.
Ach, guck.
Das heißt, wir sind seit der ersten Stunde mit dabei. Und von daher, jetzt bin ich hier mit ins Büro eingestiegen. Ich habe das Büro hier mit dem Junior, also mit Philipp Norman Berking und mit Stefan Kloss, haben wir das Büro übernommen. Und wir haben das halt weitergeführt und leben das halt auch weiter. Wir sind Partnerpool-Mitglied und bleiben es auch in der zweiten Liga sollten wir da hingehen. Und wir sehen auch eine Verpflichtung, wir sind auch stolz drauf, dass wir die Nummer 1 sind. Ne? Da gibt es nicht wahnsinnig viele, die übrig geblieben sind davon. Ich glaube, Heitern Kaufmann, du gehört dazu, Fliesen Dem, das sind alles Partner, die sind seit Jahrzehnten den VfL verbunden.
Und denen tut man natürlich Unrecht, wenn man denen sagt, eigentlich seid ihr keine richtigen Fans. Das habe ich verstanden und es ist auch gut, dass ihr da jetzt auch nochmal offensiver mit nach draußen geht in dem Sinne. Trotzdem auch nochmal die Frage daran anschließend, weil er sagt, klar, da gab es nochmal den einen oder anderen Kontakt oder man tauscht sich auch mal aus. Aber wie würdet ihr denn das Thema, also ich sag mal jetzt ranrücken an die Kurve, sowohl inhaltlich als auch von der Philosophie her, von der Ideologie her, wie würdest du das sehen? Würdest du da auch mehr, ich sag mal, da Kontakt dann auch wünschen in dem Zusammenhang oder wie wollt ihr das angehen?
Ja, das ist ja einer der Themen, warum wir einen Fanclub gegründet haben. Als wir uns diese Aktion überlegt haben, haben wir gesagt, okay, pass auf, das ist kein Alleingang. Stimmen wir das mit dem VfL ab, also allein aus Respekt, ne, ist der Hausherr. Und B, wollten wir entsprechend das auch mit der Kurve abstimmen und eventuell da was gemeinsam machen. Also am Anfang waren erstmal viele Ideen da. Und wir wollten das Thema auch beim OFC-Abend vorstellen und da war es halt so ein bisschen, ja nee, dafür haben wir, also ich habe es selber nicht gehört, aber da hat man kein Ohr dafür oder man wollte uns nicht hören.
Mhm. Okay.
Dann haben wir gesagt, okay, das ist in Ordnung, ne? Man hat jeder ist sich mit sich selber beschäftigt, dann machen wir das erstmal alleine. Und dann ist halt der nächste Schritt, den Fanclub zu gründen, einfach um eine Basis zu haben, auch da eingeladen zu werden und in welcher Form auch immer da was zu verbessern. Und wie nachher das aussehen kann, ranrücken, also du musst wissen, es gibt natürlich auch da Menschen, also im Bereich der Haupttribüne, die auch die Fanszene nicht unkritisch sehen. Ja,
ja, ja, natürlich. Das ist ja ein gegenseitiges, ich sag mal, Misstrauen oder wenig Wertschätzung teilweise, was das angeht, weil am Ende sind ja genau diejenigen, die dann immer die Handys zücken auf den Geraden, um die Choreo zu fotografieren, wie jetzt am Samstag. Ja. Aber dann auf der anderen Seite über die Ultras meckern. Ja, also das ist jetzt nichts, ne? Also das ist ja mal so zwei Seiten derselben Medaille, ja, in dem Sinne. Und aus meiner Sicht kriegst du das nur hin, wenn du ich habe es ja jetzt auch geschrieben am Wochenende im Wolfsblog, dass wir wir brauchen dann eine neue Form von Fankultur, die auch mehr voneinander weiß, die auch mehr auch das Bewusstsein füreinander hat, dass das auch Fans sind, dass wir alle Fans sind und für dieselbe Sache quasi streiten, wenn wir oder kämpfen, wenn man so möchte.
Ja, ganz genau. Und ich mache gerade viel Lobbyarbeit. Wie gesagt, ich war selber jahrelang in der Nordkurve. Und es gibt auch Sachen, da muss ich auch sagen, sehe ich anders, stehe ich vielleicht nicht dahinter, aber ich versuche den Menschen, denen das eher fremd erscheint oder ist, zu erklären,
warum das so ist.
Warum ist das so? Ja. Was steckt dahinter? Wie gesagt, es gibt Themen, die verstehe ich auch nicht. Aber zumindest versuche ich da Lobbyarbeit zu betreiben und zu sagen, Mensch, guck mal, die sind auch mit Leidenschaft dabei, so wie wir es hier auch sind. Mhm. Und zum Thema Handys halten und Choreografie, ja, hast du recht, haben natürlich entsprechend die beste Sicht auf die Choreos. Die Choreo vom GWA, die wurde, hast du ja auch mit Sicherheit mitbekommen, entsprechend applaudiert und das war das Thema, ja. Das fanden alle Leute großartig.
Ja, ja, na sicher. So, aber da muss man Sachen vielleicht auch die einem nicht so sehr in Kram passen oder die man nicht so nachvollziehen kann, vielleicht dann auch mal aushalten, mindestens, ja, und nicht dann den Stab brechen, so nach dem Motto. Das wird auch die Aufgabe sein, dass man da noch ein Stückchen weiter zusammenrückt und ist wichtig, dass es dann solche Menschen gibt wie dich, die dann tatsächlich auch da mal Übersetzungen betreiben. Also du bist ja dann Dolmetscher oder Vermittler bei ganz vielen Positionen, gehe ich mal von aus. Ne?
Und ich bin zum Glück nicht alleine. Also wie gesagt, wir sind ja zu viert, also mindestens die und der Fanclub. Wir haben jetzt symbolisch 12 Gründungsmitglieder. Da sind auch Menschen dabei, die arbeiten für den VfL, haben aber eine Dauerkarte in der Nordkurve zum Beispiel.
Mhm, okay.
Und das sind, also ne, wir sind halt also diverse Multiplikatoren, die dann entsprechend, sag ich mal, das in den Businessbereich reintragen und wie auch immer nachher das aussehen wird, ne, gemeinsame Aktionen, dass man miteinander redet, anstatt übereinander zu reden, ne, das ist, muss alles noch, sag ich mal, ausgearbeitet werden und überlegt werden, aber zumindest sagen wir, ey, wir haben Bock, also wir sind erstmal ein kleiner Teil, wir werden jetzt anfangen, das, sag ich mal, auszurollen, dass wir halt Mitglieder werben, die ersten kamen ungefragt, sag ich mal, das ist wirklich so, also wir haben noch nicht mal großes kundgetan. Schon sind die ersten, die sagen, ey, super Sache, ich bin dabei. Und dann werden wir Schritt für Schritt gucken, was wir machen können. Also ich kann mir vorstellen, das sind so Kleinigkeiten. Ne? Es gibt einfach Dinge, wenn ich nicht rechtzeitig vom Platz bin, das kann man ja vielleicht ein bisschen unterstützen, ne? Dass man auf den VfL zugeht und sagt, dann lass uns doch mal so ein Wolfsgeheuer einspielen, ja,
wie im Theater. So, ja, so ein Gong meinst du ja.
Ja, wie ein Gong im Theater, gefällt ein Wolfsgeheuer. Weil es gibt Menschen, die sind rechtzeitig draußen, ja, und die Leute, die vielleicht nicht ganz so regelmäßig da sind, weil viele Unternehmen machen das so, dass sie ihre Karterei umgeben, ja, da kriegt dann mal der Mitarbeiter X, dann Y als Wertschätzung oder wie auch immer, die sind nicht regelmäßig da, die kennen das halt nicht, ja. Und dann kann man vielleicht an so einer Stelle schrauben.
Also es gibt einiges zu verbessern. Erstmal Kompliment A, dass ihr es in dieser Phase jetzt gemacht habt, auch jetzt mit der Genese, die du beschrieben hast und ja auch den Wünschen für die Zukunft, wie es laufen soll jetzt dann demnächst und dass man ja auch dieses Fan-Sein, dieses gemeinsame Fan-Sein jetzt nicht, ich sag mal jetzt abgetrennt, also es hört dann Block 60 oder was ist da oben auf, sondern tatsächlich, dass man das gemeinsam auch angehen möchte und dass man da auch noch dichter insgesamt zusammenrücken möchte. Das nehme ich jetzt mal so wahr und da wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Erfolg für.
Ja, vielen Dank. Den brauchen wir und ich glaube da fest daran, dass wir es hinkriegen.
Genau, also das, wer Interesse daran hat, wie gesagt, Fanclubs zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass sie durchaus da divers unterwegs sind. Also da sind ja dann auch Leute, die nicht zwingend dann im Businessbereich auch da sein müssen, so ungefähr. Also man kann auch Mitglied bei den Businesswölfen werden, wenn man nicht, glaube ich, im Logenbereich unterwegs ist, so habe ich das verstanden, auch was das angeht. Es sei denn, du sagst jetzt was anderes.
Ja, das wahrscheinlich, also wir haben schon gesagt, das ist jetzt ein Fanclub für den Businessbereich.
Ja.
Von daher muss da irgendwie schon eine Beziehung dazu sein oder eine ein Ankerpunkt. Aber du hast ja recht, es gibt jede Menge anderer Fanclubs und die Parlamentarier, ich glaube, da musst du auch entsprechend im niedersächsischen Landtag sein, das bin ich auch nicht. Aber wir sind erstmal offen für Menschen oder ins Gespräch zu kommen und Sachen zu entwickeln.
Also. Ja, naja gut, das kann sich auch, ist ja alles noch frisch, kann sich ja auch entwickeln in dem Sinne. Klar, das ist immer eine Keimzelle, aber ich glaube, da gibt es auch andere Fanclub-Geschichten, die dann sozusagen, also die sitzen auch nicht alle zusammen, wollte ich damit sagen, ja, oder die stehen nicht alle zusammen in der Nordkurve, sondern das ist auch durchaus unterschiedlich verteilt. Ich habe ja auch einen Fanclub, also bei mir sitzen einige in Köln, ja, nach wie vor, die Rheinland-Wölfe, liegt so ein bisschen nahe, ja, aber die können auch nicht zu ihrem Heimspiel kommen, so ungefähr. Ne? Also das ist vollkommen klar, dass ich sowas dann auch finden muss im Laufe der Zeit und wie gesagt, da drücke ich die Daumen, dass dir das gelingt. Ja, das war Arthur Platt von den Businesswölfen, haben wir ausführlich drüber gesprochen, aber natürlich auch über ja, die ganze Situation des VfL Wolfsburg, die Einführung des Zinnwaps, das Endspiel St. Pauli und die Situation in der Mannschaft und die Zukunftsausrichtung unseres Vereins und ich danke dir recht herzlich, dass du zu Gast gewesen bist.
Ja, vielen Dank. War sehr kurzweilig, hat Spaß gemacht und bin gespannt, wie es weitergeht. Also ich drücke uns allen die Daumen, dann sehen wir uns in Hamburg. Wenn du mich suchst, ich stehe im Gästeblock und habe ein grün-weißes Trikot an.
Ja, das werden noch ein paar andere stehen. Ich weiß nicht, ob ich dich da sehe, aber tatsächlich kann das passieren.
Ja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat total Spaß gemacht. Danke dir.
Wölfe Radio. Kombinationsspiel.
Am kommenden Samstag ist Endspiel an der Elbe und was sich erstmal anhört wie eine billige Bild-Zeitungs-Headline, ist am Ende leider traurige Wahrheit. Wenn der VfL Wolfsburg in Hamburg auf den FC St. Pauli trifft, dann wird tatsächlich entschieden, wer steigt ab und wer geht in die Relegation. Wenn das überhaupt so einfach ist, denn derzeit schickt sich ja auch noch ein Dritter an, da irgendwie mitzumischen, nämlich Heidenheim. Aber darüber wollen wir gar nicht sprechen und darüber wollen wir auch gar nicht groß nachdenken. Wir schauen, was in Hamburg so los ist. Und da begrüße ich Sophia Hofmeister vom AFM Radio. Schön, dass du da bist.
Hi Christian, danke für die Einladung. Ich freue mich, sofern man sich auf dieses Spiel freuen kann.
Ja, ich weiß nicht. Ich bin eigentlich so ein bisschen so ekelhafter Optimist und denke mir, ja, jetzt müsste ich auch wieder einen Euro ins Phrasenschwein werfen. Ja, entschieden wird am Schluss. Ja, zwischen 0. und 90. Minute ist alles möglich. Von daher, ja, geht aber trotzdem mit so ein bisschen, ja, negativen Bauchkribbeln, sage ich mal, an die ganze Geschichte ran. Oder wie geht es dir bzw. euch jetzt?
Also ich kann gerade nur für mich sprechen, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich nicht beschäftigt, dass es natürlich am Samstag um, sagen wir mal, 17.24 Uhr oder so natürlich auch vorbei sein könnte mit der Bundesliga-Zeit des FC St. Pauli nach 2 Jahren. Und das ist schon ein Szenario, auf das ich mich insofern vorbereite, dass ich auf jeden Fall schon mit dem Gedanken dort bin, also dass es ein präsenter Gedanke ist und dass ich mich damit beschäftige, dass das ein realistisches Szenario ist, das eintreten kann. Genauso wie es natürlich aber auch realistisch ist, dass wir noch irgendwie in die Relegation reinrutschen. Aber ich bin sozusagen auf alle Fälle mental vorbereitet, sagen wir mal so.
Als ihr vor 2 Jahren aufgestiegen seid, hättet ihr euch damals überhaupt träumen lassen, länger als eine Saison in der Bundesliga zu sein?
Ich persönlich nicht. Deswegen ist es auch irgendwie... Also es wechselt auch so von Tagesform her, aber ich hatte zum Beispiel vorgestern so einen Moment, wo ich so war, egal wie das jetzt am Samstag ausgeht, ist total schön, also jetzt auch natürlich irgendwie verklärende Nostalgiebrille, aber ist total schön gewesen, diese 2 Jahre Bundesliga hautnah miterlebt zu haben und mitgemacht zu haben, wenn es denn zu Ende gehen sollte. Ist ja noch alles im Konjunktiv sozusagen. Deswegen, als wir aufgestiegen sind, war ich schon so, ein Jahr Bundesliga ist eh schon der Oberhammer und wenn noch mehr on top kommt, dann umso schöner und so ist es jetzt auch gekommen. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich natürlich auch an die 15.30 Uhr Spiele und an das Bundesliga-Setting gewöhnt und würde ungern wieder in die zweite Bundesliga zurückkehren.
Ja, wer möchte nicht gern mal gegen Dortmund und Co. spielen, seien wir doch mal ehrlich. Wobei, ja. Und damit können wir vielleicht auch mal mit so einem ganz komischen Vorurteil gegenüber St. Pauli aufräumen. Ich habe immer gehört von einigen, die sagen, ja, St. Pauli, die wollen doch eigentlich gar nicht aufsteigen, die wollen doch eigentlich gar nicht erste Liga spielen und die fühlen sich doch in der zweiten Liga eigentlich pudelwohl. Ich glaube, das ist einfach ganz böses Klischee und Vorurteil gewesen, oder?
Würde ich so unterschreiben, wobei es dennoch eine Fraktion geben würde, ich und mein Bekanntenkreis nennen die immer ganz gerne die Party-Paulis, die halt sozusagen zufrieden sind mit dem, was sie haben und nicht wirklich so sportlich irgendwelche Ansprüche haben, ja, erfolgreich Fußball zu spielen, sondern wie du es schon sagst, da sich lieber, weiß ich nicht, es bequem machen und die Heimsiege gegen Fürth und Braunschweig einsammeln wollen, anstatt irgendwie vielleicht auch mal den unbequemen Weg im Abstiegskampf in der Bundesliga zu gehen. Also diese Fraktion gibt es durchaus, würde ich sagen, aber das ist nur ein kleiner Teil und ich habe schon den Eindruck, dass gerade auch so die neuere und jüngere Generation an St. Pauli-Fans, dass sie schon sehr ambitioniert sind.
Naja, du weißt, die kleineren Hunde bellen oftmals am lautesten.
Ja, so ist es.
Das macht sich immer wieder, irgendwie bewahrheitet sich hier mal wieder. Wenn wir mal ein bisschen so auf die aktuelle Situation schauen, dann ist das ja so, die letzten drei Spiele habt ihr nicht wirklich für euch entscheiden können. Wenn du es jetzt irgendwie an irgendeiner Sache festmachen müsstest oder könntest, was würdest du sagen, woran hapert es denn aktuell?
Gute Frage. Also ich glaube, wenn jemand so eine sehr klare Antwort darauf hätte, dann würden wir uns auch gar nicht in dieser Situation befinden. Aber das, was natürlich irgendwo auf der Hand liegt und was viele Leute ja auch sagen, ist halt Thema Durchschlagskraft im letzten Drittel, Chancenverwertung, überhaupt in die Position zu kommen, sich Torchancen zu erarbeiten. Ich habe letztens irgendwie was gelesen in der DFL-Spieltagsmappe von wegen, dass man vorm Spiel gegen Heidenheim, St. Pauli braucht mindestens 12 Torschüsse, um überhaupt mal einen Treffer zu erzielen. Die meisten in der Bundesliga hat natürlich auch die wenigsten Tore erzielt von allen Teams und auch sozusagen den höchsten Expected Goals Wert, aber am wenigsten daraus geschöpft. Also sozusagen die Diskrepanz zwischen wie viele Tore man hätte schießen können und wie viele es am Ende sind auf dem Papier ist riesengroß. Und das ist natürlich irgendwo ein sehr ausschlaggebendes Kriterium. Wobei ich sagen muss, dass aber auch in den Spielen gegen Heidenheim und vor allem das letzte Heimspiel gegen Mainz noch was ganz anderes offenbart haben in meinen Augen, nämlich das Aufbauspiel, das sehr ängstlich agiert wurde, nicht mutig, dass diese Bälle in die Zehner- und Achterposition nicht gespielt wurden, sondern eher wurde sich dann immer noch mal so umgedreht und der Ball in die letzte Kette gegeben, aber halt nicht in Räume gespielt, wo man dem Gegner auch wirklich wehtun kann, wo man auch mal Ketten durchbrechen kann, also Raum schaffen kann. Das hat jetzt gegen Leipzig besser geklappt, auch wenn wir da nichts mitnehmen konnten, punktetechnisch, aber das ist auch so ein Thema auf jeden Fall in den letzten Wochen gewesen, würde ich sagen, dass dann lieber schnell der lange Ball gesucht worden ist und Hontonji da ins Nichts rennt und den Ball auch gar nicht gegen drei Verteidiger alleine festmachen kann, sondern dass da auch irgendwie die spielerischen Mittel gefehlt haben. Und das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die mir in den letzten Wochen Sorge bereitet hat.
Das ist ein Punkt, den wir in Wolfsburg sehr gut kennen. Chancenverwertung gerade im letzten Drittel des Spiels und so weiter und so fort. Das kommt mir alles irgendwie bekannt vor. Und jetzt, seitdem wir einen Trainerwechsel hatten zu Dieter Hecking, merkt man so langsam, dass da mal so ein leichter Umschwung stattfindet. Das letzte Spiel war ja leider gegen die Bayern. Ich sage deswegen leider, weil wir es 0-1 verloren haben, aber durchaus hätten gewinnen können. Aber gut, die Bayern sind nun mal die Bayern mit ihrem Paradekeeper. Und das Thema kennen wir bei uns sehr gut. Wie schaut es denn bei euch personell aus? Könnt ihr voll auftrumpfen aus dem vollen Schöpfen am Samstag oder müsst ihr da auch leider mit Abstrichen rechnen?
Wir müssen auf jeden Fall mit Abstrichen rechnen, also das Gegenteil von aus dem vollen Schöpfen. Tatsächlich ist es so, dass die Nachricht gestern Abend kursierte, dass mehrere Spieler des FC St. Pauli das Training vorzeitig abbrechen mussten oder gar nicht erst zur Übungseinheit erschienen sind, weil ein Magen-Darm-Virus gerade durch die Mannschaft wütet. Also betroffen sind unter anderem Erik Smith, Hauke Wahl, David Nemeth und Luis Oppi. Und on top kommen natürlich auch die Langzeitverletzten mit James Sands und auch Matthias Pereira-Larsch, der vor ein paar Wochen einen Kreuzbandriss erlitten hat. Also so gut sieht es da personell leider nicht aus bei uns.
Wenn wir auf das bevorstehende Spiel schauen, ich weiß nicht, hast du dir aktuell ein bisschen mal die Spielweise vom VfL Wolfsburg angeschaut oder mal dich damit befasst, wie es bei uns aktuell so ausschaut? Falls ja, mit welchem Gefühl gehst du an die bevorstehende Begegnung ran und was denkst du, was wird uns da spielerisch erwarten?
Also ich muss sagen, ich habe Teile des Spiels gegen den FC Bayern gesehen und also auch wenn ihr da jetzt verloren habt, also man muss ja auch sagen, ihr habt ja nur 1-0 verloren und euch nicht abschießen lassen, das hätte ja auch nochmal irgendwie Konsequenzen fürs Torverhältnis und die Konstellation am letzten Spieltag haben können. Aber das sah spielerisch schon sehr gut aus. Also ich fand, ich habe so etwa 40 bis 60 Minuten gesehen, dass ihr eine der Mannschaften wart, die am mutigsten bisher gegen den FC Bayern agiert haben. Und deswegen erwarte ich auch, sofern man irgendwie da eine Prognose treffen kann, dass Wolfsburg viel den Ball haben wird, dass ihr das Spiel machen wollen werdet und St. Pauli das vielleicht sogar ganz gut in die Karten spielt, insofern, dass wir gerade spielerisch eh unsere Probleme haben und dann vielleicht auch auf das Konterspiel und die schnellen Umschaltsituationen lauern können.
Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Was zeichnet denn aus deiner Sicht die Spielweise von St. Pauli derzeit aus? Was ist, also, wo würdest du sagen, das ist St. Pauli im Moment?
Ich bin ganz ehrlich mit dir, das ist echt schwierig, das zu sagen, weil ich das Gefühl habe, dass man von dieser Spielidentität, die man mal hatte, immer mehr abrückt. Also das hatte ich ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Also zu Beginn der Saison hieß es ja, St. Pauli will noch mehr auf sozusagen die Spielphilosophie von Alexander Blessin setzen, auf dieses schnelle Umschaltspiel, diese steile Klatschbälle, schnell in die Tiefe. Und das hat auch bis Spieltag 3 sehr gut funktioniert, vor allem im Hamburger Stadtderby, dann gegen den HSV. Aber das sind eben genau diese Momente und Elemente, die ich halt in den letzten Wochen vermisst habe und die immer weniger zu sehen sind, weil wir auch irgendwie teilweise ängstlich agieren. Deswegen fällt es mir gerade ehrlicherweise sehr schwer zu sagen, was St. Pauli spielerisch auszeichnet. Also es sollte eigentlich das sein, was St. Pauli spielerisch auszeichnet, diese Umschaltmomente und der schnelle Ball in die Tiefe und das Rausspielen über die Außen. Aber gerade ist das halt nicht immer der Fall. Deswegen gefühlt sieht das von Spiel zu Spiel ein bisschen anders aus.
Du hast ihn gerade erwähnt, Alexander Blessin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da bewundere ich auch wirklich St. Pauli, weil jeder andere Verein in der Bundesliga oder selbst in der zweiten Liga hätte schon dreimal den Trainer rausgeschmissen. Und ihr geht konsequent den Weg weiter mit Alexander Blessin in den Abstiegskampf. Verwundert dich das oder sagst du, das ist richtig so? Und wie siehst du das?
Also wundern tut es mich erstmal nicht, weil das auch also natürlich kann man jetzt sagen, im Profifußball werden oft Dinge kommuniziert, die am Ende nicht eingehalten werden. Das ist ja auch irgendwo normal, aber wundern tut es mich nicht sozusagen, weil das ja von den Verantwortlichen, von Uke Göttlich und auch Andreas Bornemann auch immer so kommuniziert worden ist, dass an dem Trainer festgehalten wird und das dann auch sozusagen konsequent getan wurde. Ich bin ehrlich, natürlich hatte ich hin und wieder Momente, wo ich mich gefragt habe, ob das vielleicht nochmal so eine letzte Patrone sein könnte, im Abstiegskampf einen neuen Trainer zu installieren, weil zwischenzeitlich eben Spiele dabei waren, wo ich aus Fernperspektive, aus Zuschauerperspektive das Gefühl hatte, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob sozusagen er mit seiner Spielidee die Mannschaft erreicht oder die Mannschaft überhaupt weiß, was sie zu tun hat. Also da gibt's, ich denke da direkt an die nach dem Spiel Interviews, nach der Niederlage in Heidenheim vor 2-3 Wochen müsste das gewesen sein, wo sich Lars Ritzka ans Sky-Mikrofon stellt und sagt, ja, jeder hatte eine andere Idee auf dem Platz und niemand wusste so recht, was er tun soll. Woraufhin Alexander Blessin auch auf der Pressekonferenz darauf angesprochen wurde. Und er eben meinte, unser Plan war schon halt eben dieses flach rausspielen über die Außen, aber das ist halt nicht das, was ich auf dem Platz gesehen habe, sondern also die Spieler haben halt andere Ideen umgesetzt. Und das war so ein Moment, wo ich mich schon gefragt habe, ob das noch so funktioniert, aber dann gibt es halt auch wieder diese Auftritte wie jetzt gegen Leipzig, die mir dann doch von der Spielanlage Mut machen, auch wenn wir verloren haben, wo ich das Gefühl hatte, da haben diese Alexander Blessin-Elemente auch wieder irgendwie gut gegriffen und funktioniert und die Mannschaft wusste, was sie zu tun hat und ist in jeden Zweikampf präsent reingegangen. Deswegen grundsätzlich finde ich es erstmal eine richtige Entscheidung. Aber das wird auf jeden Fall eine Frage sein, die zu diskutieren sein wird im Falle dessen, dass es am Ende nicht gut geht, ob das vielleicht eine Stellschraube gewesen wäre, an der man hätte früher drehen müssen.
Gut, jetzt müssen wir das Beste draus machen. Am Samstag 17.20 Uhr wissen wir mehr. Normalerweise werden ja immer während eines Spieltages die Ergebnisse der anderen Mannschaften eingeblendet. Weißt du, ob das bei euch am Samstag ausgesetzt wird? Weil nur so ließe sich ja wirklich unbefangen und neutral aufspielen.
Ist auf jeden Fall ein Punkt. Also ich weiß es nicht. Habe dazu auch jetzt noch nichts gelesen von Vereinsseite aus. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass dazu auf der Pressekonferenz auch nochmal ein kleines Statement abgegeben wird, ob das ja gemacht wird oder nicht. Aber aus den Erfahrungen der letzten Jahre würde ich sagen, dass St. Pauli das aussetzen wird. Also das war auch schon zu Zweitliga-Zeiten so, als es um den Aufstieg ging oder auch um den Klassenerhalt am letzten Spieltag vor einigen Jahren, dass da die Zwischenergebnisse nicht eingeblendet worden sind. Und sind wir mal ehrlich, jeder hat ein Smartphone im Stadion. Und auch wenn das Netz bei uns nicht das allerbeste ist, sowas spricht sich dann auf den Tribünen ja doch recht schnell rum. Und also wenn man als Fan herausfinden möchte, wie es gerade in Heidenheim steht, dann schafft man das auch so ohne Stadioneinblendung.
Darfst du am Samstag das Spiel in Anführungszeichen genießen und in Ruhe mitfiebern oder musst du in Anführungszeichen arbeiten und mit kommentieren?
Ich habe mich dafür eingesetzt, dass ich es genießen darf. Also ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich die Blindenreportage mache. Allerdings haben sich jetzt Frank und Bennett dafür gemeldet, wofür ich auch ganz dankbar bin, ehrlicherweise, weil der Gedanke daran, einen potenziellen Abstieg irgendwie zu reportieren, dann doch ja, sich nicht so gut angefühlt hat. Deswegen werde ich das Spiel mit meinen Freunden auf der Tribüne verfolgen.
Sehr schön. Was ist dein Tipp für Samstag?
Boah, schwierig. Lustigerweise habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Sagen wir mal so, ich halte es für unrealistisch, dass wir kein Tor kassieren. Und gleichzeitig müssen wir ja im Falle, dass Heidenheim gewinnt, auch ein Tor mehr als Heidenheim schießen. Deswegen hoffe ich, dass ein 2:1 reichen wird.
Ja, ich hoffe auch, dass ein 2:1 reichen wird in andere Richtung. Am Samstag wissen wir mehr. Dann geht's in die heiße Endphase. Ich hasse solche Phrasen und Floskeln, aber es ist dieses Mal nur so. Und es ist für den VfL und für den FC St. Pauli Realität. Und bei mir zu Gast war Sophia Hoffmeister vom AFM Radio. Vielen lieben Dank.
Danke dir, Christian. Und dann sehen wir uns ja vielleicht Samstag, falls du vor Ort bist.
Ich habe leider kein Ticket gekriegt, aber
ach herrje, das kann ja wohl nicht angehen.
ja, unsere Kontingente, ich hatte natürlich versucht, bei uns die Auswärtskontingente irgendwie da was drüber zu bekommen, aber das war so schnell weg. Aber ganz ehrlich, das ist ja auch verständlich. Hamburg ist jetzt nicht so weit weg. Ja, es wäre was Schlimmes, wenn wir jetzt nach Heidenheim fahren müssten oder so. In Hamburg bist du mit dem Zug, wenn du einen günstigen Preis kriegst, in 2 Stunden mit dem ICE. Und man wäre schön blöd, wenn man das nicht machen würde. Und selbst schuld, das ist jetzt, kann ich mir selber jetzt irgendwie vorhalten, wenn man sich da nicht rechtzeitiger drum kümmert.
Naja, aber dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass dir vielleicht doch noch eins irgendwie zugeflogen kommt oder so.
Gucken wir mal. Vielen lieben Dank.
Hallo, hier ist Patrick Wimmer. Ihr hört das Wölferadio.
So, liebe Freunde, Wölferadio. Ich will nicht sagen, wir haben schon massivst überzogen heute, aber dickes Programm. Aber ich glaube, ihr seht es mir nach. Da gibt es halt so viel zu erzählen. Und das ist ja was Positives, dass wir unseren Verein sozusagen jetzt über die Ziellinie schubsen müssen. Egal, wer dann auch kommt. Also erstmal die Relegation jetzt erstmal überhaupt erreichen. Und dann tatsächlich auch ja in der Relegation bestehen und dann nächstes Jahr 30 Jahre Bundesliga. Also ich sag mal, ich hatte wenig Hoffnung, aber mittlerweile so, jetzt kommen, sie sollen alle kommen, wir werden sie abschmettern und wir werden das Ding gemeinsam dann letztendlich auch rocken. Aber, und das ist ja ein gewaltiges Fußballwochenende, was vor uns liegt, und da wollte ich auf alle Fälle nochmal drauf eingehen, dass das auch als Fan-News sozusagen verstanden wird und auch noch, ich sag mal jetzt darüber hinaus. Also, unsere Freunde aus dem B-Move, die haben natürlich jetzt am ganzen Wochenende richtig, ja, richtig zu tun. Das geht los morgen mit ja, dem DFB-Pokalspiel, dem DFB-Pokalfinale in Köln wird dann das Spiel angepfiffen und da gibt es dann auch ja, entsprechend Aktionen. Beim Bemoved, also da kann man dann das Spiel, also DFB-Pokalfinale Frauen gegen Bayern, wird dann entsprechend gezeigt dort. Und dann geht's weiter am Samstag auch schon. Also da ist ja ab 13:30 geht's da los im Bemoved. Innen drinne ist ausverkauft, aber draußen, da ist mit allerlei Aktionen drumherum auch, da kann man auch sitzen und sich das Spiel auf der großen Leinwand angucken. Ja, und dann nach dem Spiel am Samstag ist ja dann Sonntag. Da gibt es ja dann auch die Zweitliga-Konferenz, dass wir gucken können, gegen wen wir in der Relegation spielen. Aber noch viel wichtiger, Abschiedsspiel von Alexandra Popp, Ralf Kellermann, letzte Bundesligaspiel dieser Saison der Frauen gegen Nürnberg in der Arena. Das wird logischerweise da auch übertragen. Und hinterher gibt es dann sozusagen noch eine große Verabschiedung am Bemoved. Da gibt es dann auch einen Empfang von der Stadt Wolfsburg und da wird es dann entsprechend auch richtig eine Party geben, Freibier und so weiter und so fort. Also es wird dann nach dem Spiel sein. 18 Uhr ist da sozusagen die Ankunft der Mannschaft geplant. Ja, am 18.05. geht es gleich weiter mit den Wölfen, auch im Bemoved. Ja, Maximilian Arnold und Alex Popp sind dann nochmal zu einem Talk zu Gast am Montag. Und ja, dann natürlich die Relegationsspiele am 21. und 25. Mai, wenn es denn so kommen sollte. Und zwischendurch spielen noch auch noch unsere U19, die spielt ja auch noch jetzt am Freitag im Finale. Also das ist Wahnsinn, was rund um den VfL gerade Sache ist. Und dann in der nächsten Woche Freitag, nur damit da keine Missverständnisse aufkommen, das Finale dann in Potsdam unserer Nachwuchswölfe. Also ihr merkt schon, da ist einiges dabei, wo wir uns durchaus, wo wir auch stolz drauf sein können, auch wenn es bei den Männern nicht so läuft. An anderer Stelle läuft es umso besser im Verein. Und das sollte man auch entsprechend wertschätzen und auch honorieren. Also ab dahin, entweder ins Stadion, zum Pokalfinale, da bieten auch die Freunde von Wolfsblut, vom Fanclub, die bieten ja immer eine Fahrt an. Da gibt es sicherlich auf den letzten Drücker vielleicht auch noch irgendwie eine Möglichkeit. Karten in Köln gibt es auf alle Fälle auch noch. St. Pauli ist, glaube ich, alles dicht. Da braucht wer jetzt noch keine Karte hat, braucht es wohl, glaube ich, nicht zu probieren. Aber wer mag, der kann sich da entsprechend auf den Social-Media-Kanälen da auch noch mal umtun und schauen, ob da irgendwas geht. Ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns, diejenigen dann, die in Köln sind oder die auch nicht in Köln sind, muss ich auch ganz ehrlich sagen, die können sich das auch anhören, das Spiel bei Wölfe Radio Arena Live mit Malte und Volker, die sind am Start. Am Samstag dann das Spiel in Pauli mit Malte und mit mir und am Sonntag das Abschiedsspiel sozusagen von Alex Popp und Ralf Kellermann mit Volker und mir, also wir rotieren da ganz, ganz kräftig und hoffen wir, dass wir dann auch was positiv vermelden können, dass wir dann die Relegation auch abbilden bei Wölfe Radio Arena Live. Ganz, ganz viele Informationen. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Ansonsten müsst ihr es euch nochmal anhören oder ihr könnt es natürlich auch nachlesen auf den Seiten des VfL oder die entsprechenden Social Media Kanäle. Und dann drücken wir die Daumen und hoffen, dass wir tatsächlich erstmal den Schritt in die Relegation schaffen am Samstag und dass drumherum unsere Frauen und dann auch später die U19 entsprechend siegreich sein wird. Ist ja nicht ausgeschlossen. Wir drücken ganz, ganz fest die Daumen. Viel Erfolg. Ja, das war's dann halt mit dieser langen Ausgabe Wölfe Radio. Und ich hoffe natürlich auch im besten Sinne, dass es euch gefallen hat und dass ihr gerne eingeschaltet habt. Und danke fürs Zuhören. Am Ende des Tages werden wir die Klasse halten. Und dann geht's weiter auch mit Wölfe Radio Erste Liga in der kommenden Saison. Ansonsten sage ich erstmal vielen Dank. Und verabschiede mich erstmal einstweilen und hoffe, dass wir uns dann wieder hören, spätestens bei Wölfe Radio Arena Live. So, macht's gut, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, dein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du, immer nur du.
stehen.